Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Auf meiner Rheinhessen-Tour bin ich heute in Flörsheim-Dalsheim zu Gast im Sekthaus Raumland. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich nicht nur Volker Raumland mir gegenüber sitzen habe, sondern auch Marie-Louise Raumland, die seit Herbst letzten Jahres auch offiziell mit sozusagen im Sekthaus-Team ist, also im Familienteam, und sich entschieden hat, eben im Sekthaus zu arbeiten und sozusagen zusammen mit ihrer Schwester Katharina die nächste Generation zu bilden und mit dem Sekthaus weiter Richtung Zukunft zu gehen. Sehr schön, dass ich hier sein kann.
Ja, herzlich willkommen. Hallo.
Danke. Ja, Marie-Louise, das ist irgendwie spannend. Du hast, also ihr habt euch beide, du und deine Schwester Katharina, entschieden, eben hier mitzumachen in diesem Familienweingut. Du hast vorher was anderes gemacht. Das heißt, du hattest irgendwie die Chance, einfach auch erstmal deinen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu gehen, um dir zu überlegen, dann doch irgendwann zurückzukommen. Was hast du vorher gemacht?
Ja, also Mama und Papa haben ja auch tatsächlich ganz andere Hintergründe, und wir hatten das Glück, dass sie schon damals zu uns gesagt haben, seht erstmal die Welt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt von alleine wieder zurück, dann ist es der richtige Weg. Und entsprechend habe ich damals mich für nach dem Abi für BWL entschieden, habe dann 3 Jahre BWL studiert, habe dann noch mein Weinbaustudium angeschlossen, aber wusste, ich möchte jetzt eigentlich erstmal in meinem Bereich arbeiten. War dann die letzten 5 Jahre in unterschiedlichen Unternehmen tätig. Meine letzte Tätigkeit war in einem großen Spirituosenkonzern, wo wir natürlich ganz professionell gearbeitet haben, in einem ganz anderen Spektrum als das, was man so aus dem Weingut kennt, hat aber dennoch so diese Nähe zu Getränken und den Emotionen, die hinter so einem Getränk liegen. Und da habe ich gemerkt, das macht mir so viel Spaß und es bedeutet mir so viel. Ich glaube, ich will auf jeden Fall wieder zurück ins Sekthaus. Und dann haben Kathi und ich uns besprochen. Und beide
hinter
gesagt,
unserem Rücken sozusagen.
Hinter eurem Rücken. Hinter Rücken. Haben beide gesagt, eigentlich können wir es uns auch sehr gut vorstellen, das gemeinsam als Schwesternpaar weiterzuführen. Und dann sind wir irgendwann nach Hause gekommen, haben gesagt, wir sind bereit. Die Kathi hat am nächsten Tag ihren Job gekündigt.
Echt?
Ja.
Was hat die gemacht in der Zeit?
Die hat auch bei einem Unternehmen in Wien gearbeitet.
Ja.
Und genau, hat dann noch irgendwie 3 Monate dort gearbeitet und sich dann in Geisenheim eingeschrieben. Und so haben wir beide zwar was anderes gemacht, aber sind doch zu Wein beziehungsweise jetzt zu Sekt zurückgekommen.
Das ist schon witzig.
Ja. Ja.
Das heißt, ihr habt euch wirklich irgendwie zusammengesetzt und gesagt, lass uns das tun.
Ja.
Und ihr habt auch so ein, müsst ja dann auch entsprechend gutes Verhältnis haben, das zu tun, oder?
Das war, wir waren natürlich nicht immer die freundlichsten Schwestern zueinander, als wir noch jung waren. Aber als wir uns damals zusammengesetzt haben, bevor wir uns entschieden haben, haben wir auch gesagt, was ist eigentlich unsere Vision? Also wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin und haben wir die gleiche Vorstellung? Weil ich glaube, wenn man sowas als Duo fortführt, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und jetzt haben wir eine Basis hier. Mama und Papa haben was sehr Tolles aufgebaut. Und natürlich wollen wir das mit einem gewissen Respekt und einem gewissen Stolz auch fortführen in eine Richtung, die uns natürlich beiden irgendwie zusagt. Und das haben wir dann getan, haben uns zusammengesetzt und gemerkt, wir haben die gleiche Vorstellung davon.
Ja.
Ja. Entsprechend verstehen wir uns sehr gut jetzt.
Ja. Und was ist die Vorstellung? Also ist das irgendwie schon in Worte zu fassen?
In einzelne Worte natürlich immer schwierig, aber ich sag jetzt mal, Papa war so der Sektpionier, der hat so eine Sektrevolution angetrieben, zu einer Zeit, wo es wirklich, also wo das Sektmachen eher getrieben war von den Industrieproduzenten, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber natürlich ganz anders als das, mit einem anderen Ziel, als das, was wir verfolgen. Jetzt sind wir 30 Jahre weiter. Mittlerweile, Gott sei Dank, gibt es 2-3 Hände voll sehr guter Sektbetriebe, die sich mittlerweile auch nur noch auf die traditionelle Flaschengärung fokussieren. Und ich glaube, Kathi und ich möchten eben gemeinsam dieses Thema jetzt weiter vorantreiben, noch mehr kommunizieren, klar machen, dass wir in Deutschland diese Daseinsberechtigung haben als traditioneller Sektmacher oder Sektmacherinnen. Ja. Und ja, für uns ist es einfach wichtig, dass wir möchten, dass Sekt kein Gelegenheitsgetränk wird, sondern wirklich etwas, was man zum Essen genießt, was man als Menübegleitung hat. Und das ist so ein bisschen unsere Vision.
Mhm. Ja. Da sind wir schon so direkt in dieser Begrifflichkeit auch, ne, die in Deutschland so schwierig ist. Ne? Mhm. In der Champagne gibt es halt die Champagne. Und da gibt es so einen Mindeststandard, der vergleichsweise hoch liegt für die Erzeugung von immer handgemachten Schaumweinen letztlich oder zumindest welchen mit zweiter Gärung in der Flasche. Bei dem Sektbegriff, Volker, ist es ja viel, viel schwieriger. Als du angefangen hast, gab es im Prinzip, bis auf wenige Winzer, die vielleicht selber ein bisschen Sekt nebenbei gemacht haben, fast nur industriell hergestellten Sekt.
Ja, und damals war ja der Begriff Méthode Champenoise sogar noch erlaubt in den Anfängen, ja. Womit man natürlich auch so ein bisschen auf die Champagne hingewiesen hat. Das hat man aber irgendwann mal per Gesetz verboten und geblieben ist halt eben der allgemeine Begriff Schaumwein oder Qualitätsschaumwein beziehungsweise Sekt. Und das war ja ein bisschen auch meine Kritik, dass in Deutschland für alle Sekte, die egal wie sie auch produziert worden sind, ob durch das Großraum-Tangierverfahren, Translasierverfahren oder die klassische Flaschengärung, steht immer der gleiche Begriff Sekt drauf. Und das kann der Insider kennt sich da natürlich aus, aber der Verbraucher in der Regel weiß nicht, was sich da dahinter verbirgt und woher das es kommt. Und Deutschland ist natürlich auch markengetrieben, die großen Hersteller. Ich schätze mal, dass die 75-80% des deutschen Sektmarktes sind in Händen von drei Großbetrieben, ja, mit unterschiedlichen Marken. Und das, was als klassische oder traditionelle Flaschengärung produziert wird, die sind höchstens 1,5-2%. Manchmal spricht man auch von 3%, aber ich glaube, so viel ist es gar nicht. Mhm. Und deshalb haben wir traditionellen Sektmacher natürlich hier einen großen Kampf zu leisten. Auf der anderen Seite ist es auch so, aufgrund von den geringen Mengen, die wir Sektmacher im Allgemeinen produzieren, haben wir natürlich auch nicht diese Durchdringung am Markt wie die großen Firmen, die überall im LEA und auch im Fachhandel vertreten sind. Aber man kann das Rad nicht zurückdrehen und Sekt ist ein deutscher Begriff oder ein Begriff für deutschsprachige Länder und ja, ich wüsste nicht, wie man das heute oder morgen mal ändern könnte. Ja.
Und es war ja auch so, als du angefangen hast, schon so, also du hast dich ja auf das Wagnis eingelassen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen damals? Also du warst ja wirklich Pionier eigentlich. Also es hat also sozusagen von Anfang an komplett auf Schaumwein zu setzen in Deutschland, also auf handwerklich produzierten, qualitativ hochwertigen Schaumwein, das war ja schon ein irres Wagnis eigentlich.
Ja, da muss ich vielleicht ein klein wenig ausholen. Ich habe ja ursprünglich Industriekaufmann gelernt bei der Firma Siemens in Mannheim. Und mein Bruder hat das Weingut in Bockenheim geführt mit meinen Eltern zusammen. Und ich bin dann auch mit 25 auf die Idee gekommen, ich muss im Leben noch was anderes machen, wie im Büro, Großraumbüro jeden Tag zu sitzen. Und da war die Entscheidung relativ schnell gefällt bei mir, nach Geisenheim zu gehen und da Weinbau zu studieren. Und ich hatte dann relativ schnell die Fachhochschulreife erreicht über den zweiten Bildungsweg, über die Fachoberschule plus ein Jahr Praktikum, war dann Geisenheim von 1980 bis 1984. Und da gab es ein Sektprojekt, an dem man teilnehmen konnte und man konnte aus eigenen 100 Liter Wein Sekt machen. Und ja, dann gab es zum Abschluss eine große Schaumweinverkostung mit vielen Champagnern, Winzersekten, der Begriff ist ja damals so in den 80er neu geprägt worden, mit vielen Handelssekten und auch mit den Sekten von 5 Studenten, die wir waren. Und es gab eine große Blindverkostung und bei dieser Blindverkostung wurde dann auch der Sieger gekürt und siehe da, ein Müller-Thurgau-Sekt aus einem Keller meines Vaters hat da Platz 1 belegt und das war eigentlich so für mich der erste Ansporn, da weiterzumachen in dem Bereich. Und bei mir im Semester waren Söhne bekannter Weingüter wie Egon Müller, Joachim Heger, da haben wir Schulz, der heute Direktor an der Fachhochschule ist in Geisenheim, und viele andere Weinpersönlichkeiten bzw. deren Söhne. Und Raumtern war ja damals ein, ja, ein kleiner Selbstvermarkterbetrieb, aber der eigentlich im Prinzip unbekannt war. Und das hat mich eigentlich auch ein bisschen angespannt, da mehr zu machen. Und ich habe damals schon gesehen, es gibt unheimlich viele Sektkellereien in Deutschland, aber es gibt wenig gute Sekte. Es gibt sehr viele gute Weingüter mit sehr guten Weinen, aber die Schaumweine, die in Deutschland produziert worden sind, war alles irgendwie so, ohne das negativ ausdrücken zu wollen, aber es waren Massenprodukte. Und ich war schon immer sehr frankophil angehaucht und war in meiner Jugend auch oft in französischen Anbaugebieten, nicht nur in der Champagne, auch im Elsass, an der Loire unterwegs. Und das hat mich vielleicht auch nochmal zusätzlich geprägt, dass ich diese Schaumweinkunst eigentlich so ein bisschen in mich aufgezogen habe und habe das dann zu Hause umgesetzt. Und das war damals ein 82er Müller-Thurgau und 83 habe ich direkt mit eigenen Weinen weitergemacht. Dann nicht nur mit 100 Liter, sondern dann mit 600 Liter, 2000 Liter. Und habe schon sehr früh Verschiedenes ausprobiert. Habe Weißburgunder versektet, habe Spätburgunder Blanc de Noir versektet. Und das hat auch so viel Spaß gemacht, dass ich einfach bei dem Metier geblieben bin. Während Geisenheim und direkt danach war ich auch als Kellermeister tätig im Schloss Gut Jansson in Bockenheim. Aber das Sektmachen und das allabendliche Rütteln der Sektflaschen und Degorgieren am Wochenende hat mich einfach so gepackt und fasziniert, dass ich einfach in dem Bereich geblieben bin und habe mich dann irgendwann Mitte der 80er auch selbstständig gemacht.
Mitte der 80er war das dann?
Ja, 86 war das, genau. Ja, ja. Ja. Und damals habe ich gedacht, naja, machst du so ein bisschen ganz locker nebenbei, aber das waren auch so ein bisschen die Boomjahre, die 80er, waren vielleicht auch ausgelöst durch den 82er Jahrgang, der ja ein riesen Mengenjahrgang war, ähnlich wie 2018, wo viele Betriebe auch sich überlegt haben, was kann man mit seinem Wein noch anstellen und den nicht nur als Stillwein zu verkaufen, sondern welche Produkte kann man mit Wein noch produzieren, und der Sektbereich liegt dann natürlich sehr, sehr nahe, und da haben viele Betriebe angefangen, Sekt zu machen. Winzersekt in Sprendlingen, damals auch in Bodenheim, wurde 82 gegründet, und viele auch Weingüter haben sich ein bisschen auf Sekt spezialisiert. Bei mir kam dann hinzu, dass ich auch diese Profession auch den anderen Weingütern angeboten habe. Ich habe dann 86 eine Anzeige geschaltet in Fachmagazinen und habe mich als mobile Sektkellerei geoutet, dass ich also in die Betriebe fahre und mache da die Tiragefüllung und das Degorgieren. Und es war so ein Boom und ein Run und eine Nachfrage, dass das Thema selbstständig sein, ja oder nein, relativ schnell entschieden war. Und so habe ich damals Mitte der 80er eine mobile Sektkellerei gegründet, bin überall rumgefahren, habe zu Hause einen eigenen Keller, habe ich Lohnversektung betrieben. Und so ist es mit Sekt relativ schnell immer größer, größer geworden, bis irgendwann mal Ende der 80er, also 89, wir uns überlegen mussten, neue Räumlichkeiten zu finden, weil alles zu klein, zu eng wurde, weil Sekt machen heißt automatisch auch, einen Bestand an Flaschen aufzubauen.
Ja.
Ja, und weil ich damals auch schon nicht an 9-Monats-Sekte, was die Mindestlagerzeit ist, geglaubt habe, sondern an längere Lagerzeiten, um immer mehr Richtung Champagner zu gehen, vom Geschmack, von nussigen Brioche-Aromen, was mich immer fasziniert hat. Ja, so hat es angefangen, bis wir dann 89 hier unser neues Domizil gefunden haben und im Frühjahr 1990 hier in Flörsheim-Dalsheim gelandet sind.
Mit deiner Frau dann zusammen?
Ja, wir haben 89 geheiratet, ja. Und haben dann ein Jahr bei meinen Eltern im elterlichen Betrieb gewohnt und haben da gemeinsam Sekt weiter forciert Und wie gesagt, irgendwann wurden die Räumlichkeiten viel zu eng und dann haben wir uns umgeguckt.
Was hat dein Bruder dann gemacht? Der war ursprünglich auch in dem Betrieb.
Der war immer noch zu Hause im elterlichen Betrieb und hat auch seine Leidenschaft ein bisschen forciert. Mein Vater hatte schon eine Füllanlage gekauft und hatte nicht nur für sich aus Rentabilitätsgründen für sich Wein abgefüllt, sondern auch für andere Weingüter. Mhm. Und das hat mein Bruder weiter forciert und ausgebaut. Mittlerweile sein Sohn, mein Neffe, macht es weiter. Und das Weingut haben wir später über Erbteilung praktisch aufgelöst. Ich habe die Weinberge bekommen. Deshalb haben wir Weinberge, 4 Hektar hier in Flörsheim-Dalsheim, etwas über 4 Hektar in Bockenheim, was also Pfalz ja dann schon ist, und Rest zu 10 Hektar in Hohensülzen, wo meine Mutter herstammt. Da haben wir in der Spätburgunder, genau.
Ich hatte immer gedacht, diese Pfälzerlagen kämen von deiner Frau, aber das stimmt gar nicht.
Meine Frau kommt ja von Stuttgart. Das wäre jetzt ein bisschen weiter weg.
Ja, das stimmt. Irgendwie hatte ich das so abgespeichert, aber das stimmt gar nicht. Das ist also die Konstellation.
Ja. Der Betrieb in Stuttgart unter Türkheim macht mein Schwager, das ist Hans-Peter Wörwack, der Bruder zu meiner Frau. Ja. Und eigentlich war es witzigerweise, deshalb haben wir die Kinder auch zu diesem Berufsweg vielleicht etwas geleitet. Meine Frau hat zuerst Bankkauffrau gelernt und dann Hotelfachfrau beim Kurhotel im Mitteltal, beim Barreis. Und ich habe Industriekaufmann und wir waren eigentlich diejenigen, die ja aus dem Betrieb raus sind. Und die Brüder haben jeweils den Betrieb übernommen. Mhm. Und dadurch, dass mein Bruder sich aber so sehr auf die Technik und Abfüllerei spezialisiert hat, war irgendwann mal aus Altersgründen das Thema bei meinen Eltern angestanden, der Erbfolge, wie man was löst. Und also meine Eltern sind ja beide noch rüstig am Leben. Mein Vater hatte 91 jetzt im Mai Geburtstag gehabt. Meine Mutter war 88 im Januar. Und vor einigen Jahren haben wir diese Last der Erbteilung oder der Übergabe meinen Eltern abgenommen und haben gesagt, also mein Bruder kriegt der elterliche Betrieb zu Hause und wir haben die Weinberge in Bockenheim bekommen, weil wir auch Trauben brauchen, weil wir gemerkt haben, dass die 4 Hektar alleine uns nicht mehr ausreichen. Und weil wir von zu viel Zukaufstrauben auch weg wollten und nur eigene Trauben verarbeiten. Weil, das ist das Wichtige bei uns, wir wollen die Trauben selbst per Hand ernten, wir wollen sie selbst anbauen, ernten und auch selbst verarbeiten. Das war nochmal so der nächste Qualitätsschritt, der sich ergeben hat. Ganz früher hatten wir ja immer nur die Weine zugekauft, sei es von meinen Eltern oder von befreundeten Winzern, so in meinen Anfängen, was prinzipiell nicht schlecht war, aber ja, durch eigenen Traubenanbau und durch die eigene Verarbeitung gab es nochmal einen riesen Qualitätsschritt nach vorne.
Das heißt, ihr seid jetzt schon an dem Punkt, wo ihr ausschließlich aus eigenen Triebflächen.
Ja. Wir sind ja auch seit Januar Mitglied im VDP als erstes Sektgut, was ausschließlich Sekt macht. Und natürlich war da auch eine der Voraussetzungen, dass wir wirklich fast ausschließlich aus unseren eigenen Trauben Sekt machen. Und wir merken auch immer wieder, dass die Qualität am Ende im Weinberg beginnt und schon beim Rebschnitt im Januar als Vorbereitung für das komplette Jahr. Und wenn man da nicht drauf achtet, dass man wirklich alles so auslegt für einen perfekten Sekt, dann merkt man irgendwann, nachdem der Sekt mal ein paar Jahre auf der Hefe lag, dass es nicht das ist, was man eigentlich erzielen wollte. Und wenn man alles in den eigenen Händen hat, dann erreicht man einfach das Optimum. Und das war schon immer euer Anspruch und ist jetzt noch mehr unser Anspruch geworden.
Ja. Wie viele Hektar sind das jetzt?
Nach wie vor 10 Hektar.
Das sind nach wie vor 10 Hektar.
Die wir seit 2002 biologisch bewirtschaften. Wir sind öko-zertifiziert seit 2002. Wir haben zwar schon, als wir hierher kamen, 1990, jetzt muss ich davor sagen, vorher waren hier natürlich auch Rebsorten, die uns nicht gelegen waren. Also wir haben 1990 hier in Flörsheim-Dalsheim alles komplett gerodet auf einen Schlag und komplett neu angepflanzt. Und heute haben wir vom Sortenspiegel 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay und 20% teilen sich auf Weißburgunder, Riesling und Pinot Meunier. Das ist eher ja, muss wieder den Begriff wählen, sehr champagnerorientiert. Ja. Und wir haben von Anfang an biologisch gewirtschaftet, aber waren nirgendwo öko-zertifiziert, weil ich gesagt habe, wir machen es aus Überzeugung und nicht um irgendwo das draufschreiben.
Ist ja dann auch schwierig, wenn man tatsächlich ja dann noch was zukauft. Dann,
eben, ne, das kommt ja hinzu.
Das ist ja eh kaum machbar.
Und ne? Die Weinberge meiner Eltern, solange diese bewirtschaftet hatten, waren ja auch nicht öko-zertifiziert. Ja? Also, und bei Sekt hat man eh eine lange Übergangsphase. Also Öko bedeutet ja, ab 2002, wo wir zertifiziert waren, durften wir erst ab dem Jahrgang 2005 ja. Offiziell hätten wir Bio ausloben dürfen, aber ja. 2005 haben wir natürlich noch Jahrgänge gehabt vor 2002.
Also ab dem Jahrgang, ne? 2005.
Genau. Ja. Und auch die Umstellungsphase. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir schreiben es, wenn, dann erst drauf, wenn wir zu 100% auch alle Jahrgänge Bio sind.
Und wir haben ja sogar dieses Jahr noch einen Sekt verkauft von 2005, also aktiv im Programm gehabt, sprich. Durch diese lange Hefelagerung verschiebt sich bei uns natürlich alles extrem weit nach hinten. Ja. Und jetzt, ich glaube, seit diesem Jahr haben wir zum ersten Mal wirklich im kompletten Sortiment ausschließlich biologisch erzeugte Sekte, die auch so auf dem Papier abgehakt sind. Das ist eigentlich verrückt, wie, also am Sekt merkt man, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, wenn man das im Glas hat.
Ja. War vielleicht auch der Hintergrund in diesen Anfangszeiten der Bio-Euphorie, so auch Mitte der 80er hat es ja angefangen, wo der BÖF gegründet worden ist, hier im Zellertal. Damals gab es nicht allzu viel gute Bio-Weine und Bio-Weinbücher.
Nee, es war ja auch so ein bisschen verschrien, also so sozusagen so die Lalatzhosen-Fraktion, die wurde ja auch nicht so wirklich ernst genommen. Ne? Also genau, ich meine, gut, hier gab es Sander, hier gab es Halzer-Hernsheim. Das war mit Sicherheit, also gerade Halzer-Hernsheim, auch echt ein Leuchtturm in der ganzen Bio-Wein-Szene. Sander eigentlich auch, ja.
Also die haben ja damals auch besichtigt, während Geisenheimer Zeiten, gerade Betrieb Sander. Aber wie gesagt, Bio war ja damals nicht das Bio, ich sage jetzt mal, in der Weinqualität, wie es heute ist. Ja, heute machen fast alle VDP-Betriebe sind Bio-zertifiziert und heute schmecken auch die Bio-Weine oder Sekte entsprechend gut, ja.
Ich meine, insgesamt hat sich ja das Niveau gehoben, ne? Also sowohl bei konventionellen als auch bei biologisch arbeitenden Betrieben und und ich denke, dass aber dann auch der Schritt sozusagen dieser wirklich qualitativ hochwertig arbeitenden Betriebe dann doch zum biologischen Anbau zu gehen, auch ein wichtiger war. Ne?
Ja.
Und ich denke ja bei euch, dass das gerade für die Grundweine für Sekte auch ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Qualität aus dem Weinberg zu holen. Ne?
Ja. Und im Moment gehen wir einen Schritt weiter. Seit Katharina in Geisenheim studiert, befassen wir uns auch mit der Biodynamie. Und das wird also der nächste Schritt sein. Mhm. Aber Biodynamie heißt ja nicht, ich stelle einfach von heute auf morgen irgendwas um, sondern
es ist nochmal wieder so ein langsamer Prozess.
Ja, da muss man sich noch mehr mit der Materie und mit Mondwechsel und beschäftigen. Das geht nicht so einfach, wie nur einfach auf Bio umzustellen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, bei Bio das Wichtigste ist, dass man das Thema Glyphosat abhakt, ja, dass da keine Herbizide mehr gespritzt werden. Und dass keine künstlichen Dünger ausgebracht werden, dass nur mit Kontaktmitteln gespritzt wird. Wir haben auch vor, nächstes Jahr zum ersten Mal eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte zu pflanzen.
Okay.
Ja, das ist auch so ein kleines Experiment.
Das ist auch ein spannendes Thema.
Absolut.
Da ist sicherlich vielleicht die Namensgebung bisher immer noch so ein Hindernisgrund für den einen oder anderen. Aber ich glaube, wir werden um den Weg nicht ganz drum herum kommen, weil der Umweltschutz und die Auflagen werden sicherlich in Zukunft noch heftiger werden, sodass wir schauen müssen, dass wir auch im Ökobereich noch weniger Spritzmittel einsetzen wollen, müssen, dürfen. Ja.
Vor 3 oder 4 Wochen habe ich einen provokanten Artikel von Jamie Good gelesen. Das ist ein recht bekannter englischer Autor, der eben die These aufgestellt hat, dass pilzwiderstandsfähige Rebsorten die eigentliche Zukunft im Weinbau sein werden, möglicherweise. Also er hat es etwas rigider ausgedrückt, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das immer interessanter wird. Ja.
Wir waren vor 2 Wochen in Holland gewesen, haben da sehr nette Kontakte zu einem Ehepaar, was oben am Eiselmeer einen Weinbaubetrieb betreibt. Und
ihr versektet doch auch den für sie, ne?
Ja, wir waren da letztes Jahr zur Tiragefüllung dort und haben jetzt vor 2 Wochen die ersten 800 Flaschen degorgiert. Und die haben natürlich nur pilzwiderstandsfähige Sorten im Anbau. Sauvignon Gris,
Sauvignac,
Hibernal. Und Hibernal, genau. Mhm. Also 3 neue Züchtungen.
Mhm. Das sind, glaube ich, alles Schweizer Züchtungen, ne?
Nee, Hibernal ist Geisenheim.
Ach so.
Sauvignon Gris ist, ich glaube, das ist eine Schweizer
Züchtung. Das ist Schweizer, ja.
Ja. Sauvignac.
Könnte sogar auch Jura auch sein. Schweizer oder Jura.
Nein, auch aus der Schweiz.
Ja. Schweizer Jura.
Wie gesagt, wir beschäftigen uns erst seit kurzem da damit. Interessant fand ich in Holland, da wird zum Beispiel, es wird ja nicht gar nicht gespritzt, sondern mit Brennnesseljauche und mit Quark, haushaltsüblichem Quark oder Molke wird da gespritzt. Und die haben natürlich dort von der Witterung eher zu leiden wie wir, weil es deutlich feuchter ist. Das Weingut liegt 7 Meter unter dem Meeresspiegel. Ist sehr viel Gemüse und Ackerbau außen herum. Und sicherlich haben die waren jetzt gerade gestern bei uns gewesen und waren ganz erstaunt über die Größe unserer Trauben, weil sie haben immer noch kleine Träubchen da hängen und bei uns sieht es auch schon fast mehr wie eine fertige Traube aus.
Ja.
Klar, weil wir hier ein ganz anderes Klima haben.
Ja.
Und das ist immer interessant, auch mal über die Grenzen hinweg zu schauen, was da passiert. Oder ich war, Marie-Louise war 2015 in England gewesen bei Gaston.
Mhm.
Der hatte damals um die 30 Hektar Weinbaufläche. Katharina war letztes Jahr bei Gaston gewesen. Mittlerweile
verdoppelt.
Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Wahnsinn, was da abgeht.
Ja. Aber auch spannend, also auch da merkt man die Klimaverschiebung oder Erwärmung. Also man hätte wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht gedacht, dass in England plötzlich
es gibt halt eindeutig auch Ecken, die davon profitieren. Erstmal, ne?
Ja.
Ist die Frage, wie sich das, aber ich meine, die werden erstmal davon profitieren, gar keine Frage.
Ja, auf der anderen Seite beschäftigen wir uns halt, obwohl wir ja noch ein sehr kühles Land sind im Vergleich, mit der Frage, wie wir es schaffen, auch die nächsten 30 Jahre gut zu wirtschaften im Sinne der Umwelt und merken auch jetzt schon, es gibt Jahre, da fangen wir Mitte August an mit der Traubenlese. Mhm. Früher war das vielleicht Mitte September oder bei den meisten Winzern Mitte Oktober.
Oktober.
Mhm. Ja. Von daher, es kommen neue Aufgaben auf uns zu.
Ja, sind ja auch nicht nur Wärmeveränderungen, sondern gerade eben auch diese Feinstaubveränderungen und so weiter, die dann eben doch auch auf die Reben wirken. Ne? Also es gibt ja doch in Geisenheim auch recht viele Untersuchungen dazu.
Ich weiß nicht, ob man sich das einbildet, aber seit Corona gucke ich den Himmel mit ganz anderen Augen an. Also ich finde es viel blauer, viel strahlender, wie mit vielen Kondensstreifen vorher durchsät.
Mhm.
Ich weiß nicht, bildet man sich's ein oder achtet man auch mehr drauf oder ist es in der Tat so?
Mhm.
Weil sicherlich die Umweltbelastung durch Corona zumindest mal vorübergehend deutlich abgenommen wird.
Also ich kann es für Hamburg sagen, dass wir, also abgesehen von aller Probleme mit Corona, wir 2 Monate hatten, wo praktisch kein Autoverkehr in der Stadt war. Also und die Luft wirklich ganz anders war.
Das war
schon beeindruckend. Ja.
Ja.
Also umso trauriger ist es, dass es jetzt wieder genauso ist wie vorher. Also
das stimmt,
ganze Stadt ist voller Stau und stinkt halt wieder. Ne? Ja, das ist schon krass.
Aber vielleicht gibt es ein neues Nachdenken, ob die Entwicklung der Wirtschaft und der Ökonomie, ob das Richtige ist, so wie wir wirtschaften.
Ja.
Oder ob man vielleicht andere Wege gehen muss,
die
wir vielleicht
auch
gar nicht überblicken können.
Ja. Mal so ganz zwischendurch haben wir Cuvée Marie-Louise im Glas.
Mhm. Ja, ja, genau.
Genau, es gibt ja zwei Sekte im, wie nennt ihr diesen Bereich?
Unsere Traditionssekte.
Traditionssekte, genau. Genau. Ja, die nach euch beiden benannt sind, also Katharina und Marie-Louise.
Ja. Das ist immer ganz interessant, weil wir ja mittlerweile auch, ich sag jetzt mal, hinter der Theke stehen und entsprechend unsere Sekte präsentieren, was natürlich lustig ist, wenn man seinen eigenen Sekt vorstellt. Ja. In dem Fall ist es der Jahrgang 2013, sprich der lag von 2014 bis Ende 2019 auf der Hefe, knapp 5,5 Jahre. Und ich denke dann immer zurück, 2013 war ich gerade mit meinem Studium fertig, hatte also in dem Sinne mit dem Sekt noch nichts zu tun und dennoch ist er heute bei uns im Glas. Ja.
Das ist schon schön.
Das ist sehr schön.
Also ich meine, man könnte das jetzt ja auch irgendwie selber als komisch oder seltsam empfinden, dass man irgendwie seinen eigenen Namen sozusagen einschenkt. Auf die Idee seid ihr gekommen, da waren die beiden wahrscheinlich irgendwie gerade geboren.
Ja. Aber der Hintergrund war eigentlich, dass als wir hier Spätburgunder angepflanzt haben und ich zum ersten Mal aus roten Spätburgundertrauben einen weißen Most gekeltert habe, da hatte ich überlegt, wie bezeichne ich den. Und damals wollte ich den Begriff Blanc de Noir einführen, heute ist es ja gang und gäbe. Aber damals bei der Landwirtschaftskammer, als ich den Sekt anstellen wollte mit dem Begriff Blanc de Noir, haben die gesagt, nö, das ginge nicht, ich sollte die deutsche Amtssprache wählen. Und wie heißt er dann? Naja, sie müssen draufschreiben, dann aus roten Trauben weiß gekeltert. Das ist ja wieder ein Begriff, der eigentlich das Marketing total unterdrückt und verkaufsbehindert ist. Und relativ schnell war dann natürlich die Entscheidung gefallen, diesen ersten Blanc de Noir nach den Kindern zu benennen, also in dem Fall nach Marie-Louise. Mhm. Das war also der erste weiß gekelterte Spätburgunder. Und dann hieß dieses Cuvée einfach nur Cuvée Marie-Louise Brut, fertig.
Ja.
Und traditionell eben aus Spätburgunder weiß gekeltert.
Ja. Und das Schöne ist, wir haben immer, also mein Geburtsjahrgang ist 1991 und davon haben wir immer noch Flaschen im Keller liegen.
Ja, super.
Ja. Also da hat es gestartet, offiziell.
Ja. Und bei Katharina war natürlich auch, ich musste ja dann natürlich auch der Katharina zu Ehren, als sie 1993 geboren wurde, auch wieder einen Sekt machen. Und da habe ich zum ersten Mal ein klassisches Cuvée gemacht aus Pinot Noir und Pinot Meunier. Mhm. Also auch zwei. Pinot Meunier ist ja der Schwarzriesling bei uns in Deutschland. Ja. Champagner heißt da Meunier oder Pinot Meunier.
Ja, oder genau.
Meunier. Mittlerweile nur Meunier.
Nur Meunier,
ja. Und damals habe ich auch angefangen, die Grundweine in Barrique auszubauen. Und habe dann Cuvée gemacht aus Spätburgunder und Schwarzriesling oder Pinot Noir und Meunier und teilweise in Barrique vergoren. Und dieses Cuvée habe ich dann eben Cuvée Katharina Brut genannt. Mhm. Und ja, wir haben beide Cuvées heute immer noch im Programm, traditionell immer aus diesen Rebsorten gemacht. Es war zwar auch mal der Gedanke, ob man das fallen lassen soll, aber das ist mittlerweile...
Als die beiden dann älter wurden und...
Ja. Aber bisher haben wir jedes Jahr die beiden Cuvées gemacht und ich glaube, auch die Kinder haben uns beibehalten, so wie es ausschaut.
Ja, irgendwann. Das ist auch immer schön, weil tatsächlich kommen viele, die sagen, meine Schwester heißt Katharina, meine Tochter heißt Katharina und so wird oft ein Sekt eben dem Namen entsprechend gekauft.
Es gibt tatsächlich auch einen deutschen Sekt, der heißt Geliebtes Gretchen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja, und meine Tochter heißt Greta. Das ist also auch etwas, was ich eigentlich sehr schön finde. Nee, nicht wirklich. Dafür ist er irgendwie zu extrem, finde ich.
Ja. Der Martin auch mit mir studiert.
Ah, okay. Ja, ja. Winterling, ne? Also, ja. Der ist, also für einen Stammsekt sozusagen ist er ein bisschen zu üppig, finde ich. Mhm. Aber es ist natürlich schön, sowas zu haben, finde ich auch.
Aber das ist, ich glaube, das große Handicap oder das fehlende Verständnis der Sektbereitung.
Ja.
Wenn Winzer einen Sekt machen, muss man eben aufpassen, dass man nicht zu spät liest. Und meistens fangen die Winzer dann mit Sektgrundwein an und gehen dann in die Weinlese für Stillwein über.
Ja.
Wir fangen ja noch viel früher an. Wir wollen ja Grundweine haben, die maximal so zwischen ganz grob 10 und 11 Volumenprozent Alkohol haben, weil durch die zweite Gärung nochmal knapp 1,5 Volumenprozent dazukommt. Gleichzeitig wollen wir auch eine knackige, frische, fruchtige Säure haben. Die soll zwar reif sein und reif schmecken, aber soll eher nach oben orientiert sein, wie nach unten. Mhm. Und da wir mit all unseren Grundweinen auch einen biologischen Säurebau machen, die malolaktische Gärung, brauchen wir auch relativ viel Säurepotenzial, dass die Sekte später auch eine gewisse Frische und Rasse und Fruchtigkeit und Eleganz aufweisen. Weil wenn man Sektgrundweine zu spät liest, dann geht die Säure zu sehr in den Keller, ja, und sie schmecken dann einfach läppsch. Und wenn dann der Alkohol vielleicht noch ins Spiel kommt, der dann einen Tick zu hoch ist, 12,5, 13, 13,5, und dann schmeckt das Ganze eher, wie du schon sagtest, zu kräftig, zu schwer, zu ermüdend.
Zu schwer, ja, genau.
Man ist froh, wenn das Glas leer ist und will eigentlich nicht noch ein zweites trinken. Ich sage immer, man muss Sekte produzieren, wo man nach der ersten Flasche noch die zweite köpfen will. Ein Trinkfluss muss irgendwo ausgelöst werden, so ein Schluckreflex, sage ich immer.
Ja, und das ist, glaube ich, hier ja nochmal wichtiger als in der Champagne, von der man ja weiß, dass es eigentlich eine recht kühle Gegend ist, aber das kann man jetzt nicht von allen deutschen Anbaugebieten behaupten. Also hier kann es ja auch schon recht heiß werden, in der Pfalz noch stärker, ja, aber es gibt ja auch mittlerweile sehr gute Sekte, auch aus Baden zum Beispiel, wo es nochmal wärmer ist eigentlich. Ne?
Ja. Ja,
also
auch da versteht man es, ne? Durch gezieltes Traubenmanagement zum richtigen Zeitpunkt die Trauben zu ernten.
Ja. Ja. Wie ist es bei euch? Hat sich das entwickelt? Hast du auch erstmal angefangen, also hattest du von vornherein die Idee, dass das so sein muss, einfach, dass du so früh liest, um diese Säurewerte zu behalten, oder ist das auch eine Entwicklung?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite war es auch eine Entwicklung dahin. Also wir haben am Anfang auch eher Sekte gehabt mit 12,5, auch mal mit 13 Volumenprozent Alkohol im fertigen Sekt und sind im Laufe der Jahre immer weiter nach unten gegangen. Es ist halt die große Kunst, Trauben zum optimalen Reifezeitpunkt zu ernten. Sie dürfen nicht zu reif sein, aber auch nicht unreif sein. Und wichtig ist dann auch die Pressung, dass man die Trauben nicht zu hart ausquetscht und auspresst, weil dann zu viele unreife grüne Noten mit herausgepresst werden.
Das ist so dieser Begriff der physiologischen Reife, ne? Also wenn die Kerne ja auch eben nicht mehr grün schmecken, sondern eben diese Reife erlangt haben, die sie brauchen.
Ja, oft ist es auch reine geschmackliche Beurteilung. Ja. Ich gehe durch die Weinberge, probiere einzelne Trauben und sehe dann, es ist noch nicht Zeit oder es ist dann wirklich schon Zeit. Das war 2018 extrem der Fall. Haben wir am 25. August mit der Ernte begonnen. Aber wir haben keinen Weinberg komplett geerntet, sondern immer nur die reifsten Trauben haben wir weggeschnitten und sind später noch ein zweites, manchmal ein drittes Mal in den Weinberg, um den Rest zu holen, weil alles nicht einheitlich homogen reif war. Letztes Jahr, 2019, war es gerade umgekehrt. Wir wollten eigentlich schon mit der Lese anfangen und haben es rausgezögert und haben dann auch immer noch relativ früh, aber erst am 5. September begonnen mit der Lese, weil vorher die physiologische Reife einfach nicht da war. Man hat die Trauben in den Mund, man hat eine Beere in den Mund genommen, hat die zerdrückt und hat gemerkt, da kommt gar kein Saft raus. Und es ist nur Fruchtfleisch, Kerne, Schale und mehr nicht.
Ja.
Und da muss man halt bei jedem Weinberg das richtige Zeitmanagement finden, wann welcher Weinberg optimal reif ist für Sektgrundwein.
Mhm.
Und das ist, der Zeitraum ist viel, viel enger wie für die Weinproduktion.
Ja.
Ja, und was wir eben verhindern wollen, ist die Phenolik in einem Sekt, weil die Kohlensäure transportiert gewisse Geschmäcker ja noch etwas extremer, sei es Holz, sei es Brioche oder eben Phenolik und Tannine, also das Bittere. Und das macht einen Sekt am Ende nicht elegant, sondern eher unangenehm. Und darauf gilt es auch zu achten.
Ja, das ist dann auch gerade bei den roten Trauben wahrscheinlich nochmal eine besondere Herausforderung, ne? Weil die davon noch ein bisschen mehr dann in der Schale auch haben.
Genau.
Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite sieht man es bei roten Trauben am schnellsten. Wenn man da einen Fehler macht, hat man eben auch einen roten Farbstoff im Saft.
Mhm.
Ja? Und es geht ja nicht nur um den Farbstoff, sondern es geht eigentlich um Tannin und Gerbstoffe, die mit dem roten Farbstoff natürlich deutlich herauskommen. Wenn ich einen Weißburgunder oder einen Chardonnay kildere, sehe ich nicht, wenn ich zu hart ausgepresst habe. Ich schmecke es auch im Most nicht, weil der Most süß schmeckt. Aber dann, wenn er durchgegoren ist, wenn er sich klärt, und dann auf einmal schmeckt man die Bitterstoffe, die man vielleicht vorher unfachgemäß dann doch herausgepresst hat. Mhm. Deshalb ist gerade die Traubenverarbeitung und die Traubenpressung eigentlich das Schlüsselwort für ein hochwertiges Sekt.
Ja. Ja. Und weil du gefragt hattest, wie wir uns weiterentwickelt haben, also wir hatten eine französische Önologin bei uns, Carole Lefebvre. Die hat in Reims studiert und kam eigentlich für 6 Monate, um ein Praktikum zu machen und ihr Deutsch ein bisschen aufzubessern. Ist am Ende knapp 5,5 Jahre geblieben. Und gemeinsam mit ihr haben wir einfach auch verschiedene Dinge umgesetzt, die wir vorher nicht gemacht haben. Zum Beispiel die fraktionierte Pressung. Also wir haben eine pneumatische Presse, wo die Trauben oder die Beeren ganz sanft gepresst werden, dass wir eben nichts aus der Schale, keine Bitterstoffe, keine Farbe bekommen. Und unterscheiden zwischen einer Cuvée-Pressung und einer Teilpressung. Also ganz am Anfang, bevor die Pressung stattfindet, hat man erstmal so einen Vorlauf, das nennt man Rebèche, das ist sozusagen wenn die durch das Eigengewicht der Traube, der Saft, der sich erstmal der runterläuft und sich absetzt. Mhm. Und dann fängt man an, ganz langsam und ganz sanft zu pressen. Und die ersten 50% dieser Pressausbeute nennt man die Cuvée-Pressung. Und das ist eigentlich das Herzstück der Traube. Und das, was am meisten Spaß macht, auch am Ende bei lang gelagerten Sekten. Ja. Weil es eine hohe Säure hat, keine Phenolik und sich einfach toll auf der Hefe entwickelt. Und natürlich ist die Beere irgendwann etwas leerer, in Anführungszeichen. Man fängt an, etwas stärker zu pressen und die Trauben etwas mehr zu quetschen. Und das nennt man am Ende die Teilpressung. Mhm.
Kommt alles aus der Champagne, ne? Genau, letztlich. Ja. Ne? Genau.
Genau. Und so haben wir uns diesbezüglich auch weiterentwickelt. Und natürlich ist es heutzutage eigentlich die Basis für uns. Aber man muss das natürlich auch erstmal für sich erkennen.
Hm. Was macht ihr mit der Teilpressung?
Ganz unterschiedlich.
Unterschiedlich. Ja. Also wir haben die Teilpressung schon für ein Lufthansa-Cuvée verarbeitet, weil in der Luft probiert man ganz anders wie am Boden. Und die Geschäftsführung wollte damals, dass wir die Sekte süßer machen. Das war aber eigentlich nicht meine Intention. Ich habe gedacht, wenn wir es vielleicht in der Säure etwas niedriger gestalten und dann kommen wir auf den gleichen Effekt. Weil wenn man dann so eine Flasche nicht in der Luft, sondern am Boden probiert, die einen Tick zu süß ist, oh, der ist aber süß, ja. Mhm. Wenn er ein bisschen weniger Säure hat, spielt das nicht so die Rolle. Und deshalb haben wir oft schon Thai oder Thai-Pressung mit Cuvée-Pressung zusammen verschnitten für solche Fälle. Und teilweise machen wir auch aus der Thai-Pressung Sekte durchaus. Wir nehmen sie für Seko, für unsere Seko-Abfüllung. Mhm. Und wenn die Thai gut schmeckt, auch durchaus der Sekt. Ja. Das sind dann Sekte, die auch schneller reifen und früher konsumiert werden können, wohingegen die Cuvée-Pressung, die braucht mindestens 3 Jahre oder länger, bis sie reif schmeckt. Und wir haben zum Beispiel, gerade das Thema Alkohol, auch nochmal einen Sekt im Programm, ein Blanc de Blanc, reiner Weißburgunder vom Jahrgang 2008, mit nur 11 Volumenprozent vorhandenem Alkoholgehalt. Ja, und den haben wir viele Jahre immer wieder probiert und haben den erst vor 1,5 Jahren auf den Markt gebracht, weil da hat er angefangen wirklich rund und reif zu schmecken. Davor war er zu dünn, zu leicht, vielleicht auch in Anführungsstriche zu sauer. Ja. Und da muss man einfach den richtigen Weg finden. Wann bringt man eine Teilpressung auf den Markt? Wann bringt man eine Cuvée-Pressung auf den Markt? Ja. Ja. Oder wann macht man einen Verschnitt zwischen beiden Parteien?
Ja.
Ich habe jetzt mal was anderes eingeschenkt, unseren 2011er Chardonnay Prestige Brut. Ich guck mal, wir schreiben ja das Degorgierdatum.
Genau, das wollte ich noch gleich erwähnen, das ist ja auch schon relativ lange der Fall. Ne?
Ja, fast von Anfang an. Diese Flasche wurde im Oktober 2019 degorgiert. Habe jetzt auch hier mal ein größeres Glas gewählt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. In dem Fall sind es ja beide Salto-Gläser. Das erste, wo Marie-Louise drin war, das klassische Sekt- oder Champagnerglas und jetzt das Universalglas, was eine relativ große Öffnung und Wölbung hat und natürlich solche Aromen, weil der Grundwein war teilweise im Barrique vinifiziert worden, auch diese Aromatik viel schöner und kräftiger rausbringt.
Mhm. Am Ende ist ja der Geruch oder die Nase trägt extrem zum Geschmackserlebnis bei.
Auf jeden Fall.
Und wenn man einen Sekt, so wie vor vielen Jahren typisch, noch in einer Sektflöte verkostet, dann sperrt man den eher ein und bekommt gar nichts von der kompletten Aromatik mit. Und so empfehlen wir immer, tatsächlich geöffnete Gläser zu nehmen.
Ja, das ist irgendwie ein großes Thema geworden, ne? das Glasthema. Also gerade jetzt bei Schaumweinen finde ich es auch total, also nicht nur interessant, sondern wirklich auch entscheidend.
Mhm. Und wir sagen oft unseren Kunden und dem Verbraucher, wenn sie kein gutes Sektgläser zu Hause haben, lieber dann ein Weißweinglas nehmen oder auch mal ein Rotweinglas.
Ja, gerade auch für Rosé-Sekte, ne? Bietet sich das teilweise echt an.
Ja.
Ja, also nehmen zum Beispiel das, jetzt, wenn wir von einer anderen Marke ausgehen, das Riedel. Ich habe ja so ein neue Welt Pinot Glas, das finde ich total schön eigentlich für Seesekte.
Mhm.
Ja. Also gerade wenn die eben so ein bisschen Sanier sind, also ein bisschen kräftiger sind auch. Ne?
Ja. Ja. Oder da auch mal den gleichen Sekt in verschiedenen Gläsern nebeneinander
probieren. Das ist auch total interessant.
Ja.
Und sie schmecken auch tatsächlich anders.
Ja.
Ne? Also dadurch, dass ja auch eine andere Form von Sauerstoff reinkommt, letztlich durch die andere Oberfläche.
Ja. Aber tatsächlich werden wir oft gefragt, ja, aber wenn ich ein großes Glas nehme, dann ist doch die Kohlensäure so schnell weg. Was aber in der Tat eigentlich nicht der Fall ist, weil die Kohlensäure, beziehungsweise am Ende der Sekt lag jetzt in dem Fall 8,5 Jahre auf der Hefe.
Ja.
Und die Hefelagerung verändert auch die Eingebundenheit der Kohlensäure. Entsprechend ist die Kohlensäure ganz zart und entflieht nicht so schnell, weil sie eben so klein ist. Und so bleibt die auch gebunden im Glas noch lange Zeit.
Ich finde auch, also ich stelle auch gerne solche Flaschen ohne Verschluss in den Kühlschrank und gucke, wie lange die sich hält, ja, und das, also die haben ja wirklich Ausdauer, wenn die wirklich ein langes Hefelager hinter sich haben.
Ja.
Ja. So, den letzten Schluck sollte man nicht drin lassen, das bringt nicht mehr viel, wenn es noch so halber voll ist.
Ja, genau.
Oder wenn man einen guten Sektverschluss hat, auch wir heben dann durchaus auch Flaschen mehrere Tage auf mit einem Sektverschluss. Und wenn die noch halb oder dreiviertel voll ist, da bleibt die Kohlensäure voll.
Ja.
Erhalten, ja.
Wenn wir sozusagen mal in den Keller schauen, die Weine sind jetzt gepresst, beziehungsweise die Trauben sind gepresst, also es gibt jetzt Saft. Wie geht ihr weiter vor?
Mhm.
Wie verläuft das mit der Gärung? Wie entstehen die Grundweine?
Also da unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht allzu sehr vom normalen Weinausbau. Wobei wir doch gewisse eigene Spezifikationen haben. Also der Most wird im Prinzip vergoren, entweder spontan oder mit Reinzuchthefe. Bei Reinzuchthefe habe ich so meine eigenen Gedanken. Früher, mein Vater hat ja nur spontan vergoren, Reinzuchthefe gab es ja früher nicht. Bei Sekt ist man natürlich ein bisschen aus, auch eine gewisse Sicherheit zu haben.
Das muss halt einfach durchgehen.
Das muss einfach durchgehen, ja.
Und auch, sauber vor allem.
Ja,
sauber.
Auch aus einem zweiten Grund. Also wir haben verschiedene Hefen, die wir aus der Champagne direkt beziehen. Und wir machen seit vielen Jahren auch die simultane Beimpfung mit Bakterien, weil wir, wie schon gesagt, einen biologischen Säureabbau überall machen. Am Anfang mit Carole Pfeffer haben wir das getrennt. Also wir haben zuerst die alkoholische Gärung gemacht, dann die Fässer oder die Tanks beigefüllt und dann der biologische Säureabbau. Aber das war immer so ein bisschen Risiko, weil man ist dann schon wieder in der kalten Jahreszeit, im Dezember, Januar, und da wollen die Bakterien nicht ganz so gern arbeiten und anspringen. Und wir haben jetzt seit dem Jahrgang 2010, geben wir, wenn die alkoholische Gärung startet und wenn man merkt, es bildet sich Kohlensäure, die Weine kriegen gewisse Temperatur, also die Moste gewisse Temperatur, dann geben wir schon einen Bakterienansatz, den wir vorher vermehrt haben, direkt zum Wein dazu.
Mhm.
Und dann machen die Bakterien direkt im Anschluss an die alkoholische Gärung auch einen biologischen Säureabbau. Der Vorteil, wenn der BSA durch ist, kann eigentlich nichts mehr mikrobiell passieren.
Mhm.
Das heißt, wir füllen dann sämtliche Barriques, Tonneaus und Edelstahltanks füllen wir bei mit dem passenden Wein, legen die Spund voll und lassen die auf der ersten Vollhefe liegen bis zur Tiragefüllung im Frühjahr. Also bis zum, jetzt, wir sind im Moment noch bei der Tiragefüllung dabei, haben irgendwann im April angefangen und so lange bleiben die Weine auf der ersten Vollhefe liegen. Dann stechen wir die Weine ab, filtrieren sie nicht mehr, schönen sie auch nicht mehr, sondern geben sie direkt in einen Kühltank für die Weinscheinstabilisierung, was extrem wichtig ist bei Sekt. Machen da die Weinscheinstabilisierung, haben da immer noch, wenn man mal reinriecht, immer noch so viel Kohlensäure da, weil sie nie bewegt
worden sind. Gärkohlensäure?
Die erste Gärungskohlensäure, genau. Und nach der Stabilisierung ziehen wir sie aus dem Stabilisierungstank ab, filtrieren auch da nicht mehr.
Was heißt Weinsteinstabilisierung genau? Also es soll verhindert werden, dass nachher Weinstein in der Flasche entsteht, ne?
Ja. Weinstein ist ja ein Produkt, nennt sich Kaliumhydrogentartrat, ist also das Salz der Weinsäure, wo sich Kalium mit der Weinsäure verbindet und deshalb Kaliumhydrogentartrat im Sprachgebrauch als Weinstein dann ausfällt, was bei Stillweinen unproblematisch ist. Man muss nur beim Ausschenken ein bisschen aufpassen, dass man diese Kristalle zum Schluss nicht mit ausgießt. Bei Sekt ist es schwierig, weil solche Flaschen, wenn die Weinstein hätten, die kann man offen im Kühlschrank nicht allzu lange stehen lassen, weil das wie so eine Kontaktkristallisationsfläche ist und die Kohlensäure entbindet sich da ständig dran. Und die Schaumweine gasen dann relativ schnell aus und die Gefahr ist viel zu groß oder auch, dass dieses sogenannte Gushing entsteht, dieses explosionsartige Überschäumen einer Flasche Sekt, nachdem sie kurz vorher geöffnet worden ist und es fängt an zu schäumen und man kriegt das gar nicht mehr in Kontrolle. Also da muss man und sollte man einfach die Stabilisierung vornehmen. Das Ganze kann, ich sage jetzt mal, mit Chemie erfolgen, aber das liegt uns fern und ist auch verboten im Öko-Weinbau. Also wir kühlen die Weine runter auf minus 4 Grad, messen vorher die sogenannte Leitfähigkeit und Sättigungstemperatur und damit fällt dann der Weinstein aus im Tank und man zieht dann die Weine ab von diesem Tank und füllt dann anschließend ab und in der Regel sind sie dann auch weinsteinstabil. Ja, das ist der ganze Prozess. Tiragefüllung heißt, man gibt eine bestimmte Menge Kristallzucker dazu, plus die Hefe, die dann die zweite Gärung in der Flasche macht. Und dann lässt man eigentlich den Sekt ruhen für mindestens 9 Monate und wie in unserem Fall mindestens 5 Jahre und länger, bevor er dann gerüttelt wird und anschließend degorgiert, enthäft wird, wo man nochmal ein letztes Mal einen kleinen Einfluss nehmen kann, weil der Sekt bleibt ja immer noch in der Originalflasche drin, wo er mal reingefüllt worden ist, im Gegensatz zum Transversierverfahren. Der letzte Eingriff wäre noch die Versanddosage, die man dazu geben kann, oder auch nicht, im Falle von Cuvée Catarina, was Brut Natur ist, ist gar nichts gemacht worden, nur degorgiert, mit eigenem Sekt beigefüllt, verkorkt, fertig. Marie-Louise hat 4-5 Gramm Restsüße gekriegt.
Das ist ja dann offiziell extra Brut, ne? Steht auch extra.
Eigentlich extra Brut.
Ja, aber ihr habt Brut, weil es schon mal etwas über 6 Gramm sein könnte, je nach Jahrgang wahrscheinlich.
Ja. Weil wir, das kommt auch aus der Vergangenheit, oft Sekte, wenn sie relativ jung waren, mit höherer Süße ausgestattet haben und dann im Laufe des Lagers vom gleichen Cuvée, je länger auf der Hefe die Flaschen gelagert worden sind, umso weiter sind wir in die Süße runtergegangen. Und da ist natürlich auch von Flasche zu Flasche bei der Flaschengärung unterschiedliche Restsüßegehalte sein kann. Und wenn Marie-Louise mit 4-5 Gramm dosiert ist, könnte auch mal eine Flasche dabei sein, die 6,2 Gramm hat. Die wäre dann eben nicht mehr extra Brut, sondern schon Brut. Und mit Brut, man muss vielleicht die Nomenklatur mal da kurz erläutern. Ja. Brut Natur heißt ohne Dosage 0 bis 3 Gramm, weil es kann ja auch bei einem durchgegorenen Sekt immer noch 1-2 Gramm Restsüße da sein, sogenannte Pentosen, Fünferzucker, die unvergärbar sind. Extra Brut heißt 0 bis 6 Gramm und drückt 0 bis 12 Gramm. Mhm. Und wir liegen bei all unseren Sekten unter 6, 7 Gramm, viele nur mit 2, 3, 4, 5 Gramm. So eine ganz kleine Dosageabrundung ist oft ganz gut. Nicht immer notwendig, das muss man bei jedem Sekt neu entscheiden. Und wir haben gerade bei unserer Vintage-Serie relativ viel Sekte, die Brüt Natur oder Extra Brüt sind.
Ja. Ja, wo auch das hat sich wahrscheinlich verändert im Laufe der Zeit so ein bisschen, ne? Dass es weniger geworden ist. Wahrscheinlich auch mit der Qualität auch der Trauben, ne? Oder?
Einmal das und sicherlich auch mit der Klimaverschiebung hängt das zusammen.
Ja. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, Süße oder die Dosage ist wie Schminke am Ende. Sie kann auch eine wahre Schönheit vertuschen, indem man verstecken möchte und so. Ja. Dadurch, dass wir ein relativ langes Hefelager haben, können wir auch pur sein und zeigen, welche Qualitäten dahinter stecken.
Ja.
Und ich glaube, als Ergänzung zu dem, was du noch gesagt hast, zwei Punkte, die Einfluss nimmt auf die Qualität eines Schaumweins, ist einmal natürlich die Quittierung, die vor der Tiragefüllung stattfindet. Mhm. Sprich, wir haben im Keller hunderte verschiedener Tanks und Barriques. Und es gilt da zu entscheiden, welches Barrique quittiere ich denn eigentlich mit welchem anderen Barrique oder mit welchem Tank und welche Rebsorten verbinde ich gemeinsam. Und sich dann aus der Erfahrung, aber auch aus der Vorstellkraft zu überlegen, wie entwickelt sich dieser Grundwein eigentlich in 5, 6, 7, 8 Jahren.
Ja.
Und das ist so, ich sage jetzt mal, die Kunst des Sektmachens. Und der zweite Punkt, was wir erkannt haben über die Jahre hinweg, wenn wir natürlich Sekte haben, die mindestens 5 Jahre auf der Hefe lagen, ist die Lagerung extrem wichtig.
Mhm.
Und wir haben einen Keller, der 4 Stockwerke hoch ist, beziehungsweise tief. In den Boden geht und somit ich mehr oder weniger das Jahr über die gleiche Temperatur habe und somit auch 8 Jahre lang die gleiche Temperatur.
Ja, ja.
Weil Temperaturschwankungen eigentlich nicht vorteilhaft für die Lagerung eines Sektes sind.
Das sind die tiefen Kreidekeller in der Champagne,
richtig,
die man sozusagen simuliert dadurch, dass es noch tiefer geht im Zweifelsfall hier.
Man muss ja einfach erkennen, wenn man als Weingut den Wein im Frühjahr abfüllt und dann das Jahr über verkauft, kriegen die Weinflaschen, Maximalflasche, einen Sommer mit, wo die Temperatur bis in die Höhe geht.
Mhm.
Wenn man aber Sekte 8, 9 oder 10 Jahre lagert und dann kommen 10 warme Sommer vielleicht auf die Flasche ein und dann reift so ein Produkt schon deutlich schneller. Und deshalb stellen wir auch bei unseren kühlen Temperaturen in den beiden untersten Stockwerken, wo die Rohschaumweine, also alle auf der Hefe, lagern, stellen wir immer wieder fest, wie langsam das die reifen.
Mhm.
Ja.
Und wie schön, dass sie auch reifen. Und ich glaube, das ist somit auch ein Qualitätsaspekt unserer Sekte. Diese langsame Gärung bei kühler Temperatur und diese lange Reifung über mehrere Jahre bei sehr kühlen Temperaturen.
Ja. Mhm. Kühl heißt, wie viele Grad sind es da konstant? Wisst du das auswendig?
Die Keller, wenn wir mal wie 2018 sehr lange Sommer mit hohen Temperaturen haben, dann geht es auch mal auf 15, 16 Grad hoch. Das ist die absolute Obergrenze. Wir haben auch keine Heizung und Klimatisierung da drin. Die Keller gehen auch nie in den Minusbereich rein, weil einfach dann die Erdwärme, das ist halt sehr, sehr gleichmäßige Veränderungen sind das. Und es sind vielleicht maximal 6, 7 Grad Temperaturschwankungen das Jahr über.
Mhm. Ja.
Ja.
Weniger als in meinem Keller.
Ja, das werden wir ganz oft gefragt, wie dann kann ich denn Ihren Sekt eigentlich lagern, nachdem er degorgiert wurde.
Ja.
Kommt tatsächlich bei fast jeder Verkostung vor, weil die meisten, oder es ist auch so ein Mythos zu sagen, Sekt muss schnell konsumiert werden.
Ja.
Und ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren. Einmal kommt es auf die Qualität des Sektes oder des Grundweines an, wie der ausgebaut wurde, aber natürlich auch auf die Lagermöglichkeiten. Und wir sind da in unserer Antwort immer sehr vorsichtig, weil wenn ein Keller Temperaturschwankungen hat und stets mit Licht durchflutet ist, empfehlen wir natürlich, einen Sekt eher schneller zu konsumieren. Aber ein Sekt, der jetzt, sage ich mal, 8 Jahre auf der Hefe lag und danach, nach dem Degorgieren, noch gut gekühlt, dunkel gelagert wird, dann gibt es die Daumenregel, dann kann man den mindestens auch noch mal 8 Jahre stehen lassen.
Ja.
Oder wir haben jetzt gestern einen alten Sekt von uns verkostet, der
Cuvée Catarina,
genau, der aber 2008 schon degorgiert wurde, sprich jetzt 12 Jahre im Keller lag, nach dem Degorgieren, der grandios geschmeckt hat. Ja. Und da ist man erstaunt, wie lang sich sowas hält.
Ja. Es ist ja auch letztlich ein bisschen eine Frage, was man gerne trinken möchte, ne? Was man mag. Also ich meine, es gibt ja auch dezidiert Altweintrinker, die sowas sowieso gerne trinken. Ne?
Und gleich ein Hinweis, kein Einwand, Hinweis. Diese Woche war ein Kunde von uns, von der Mosel, bei uns.
Habe ich gesehen auf Instagram.
Ja. Also, das war auf Neudeutsch gesagt so geil. Und ich habe das auch selbst nochmal recherchiert.
Ja.
Das war so vorgegeben, woher das, welcher Jahrgang das sein muss. Habe das selbst mal recherchiert. Die Schaumweinsteuer wurde in Deutschland 2000.
Ja, also wir reden von einem Paul-Roger-Champagner.
Genau, ich muss dazu sagen, er hat einen Paul-Roger-Champagner mitgebracht, eine halbe Flasche, 0,375.
Eine halbe Flasche sogar.
Halbe Flasche.
Krass.
Ja.
Ja. Von?
Von Paul-Roger.
Ja, nee, Entschuldigung, aus welchem Jahrgang war das nochmal?
Ja, also...
Oder stand das gar nicht mehr drauf? Ah, das war es.
Genau, das war es. Ja. Stand kein Jahrgang drauf, aber die Schaumweinsteuer wurde, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, 1918 eingeführt. Damals...
War so eine Reichssteuer, ne?
Ja, eigentlich. Man hat ja damals die Flotte von Bismarck da unterstützen und finanzieren wollen. Und die wurde 1926 abgeschafft, als die Weltwirtschaftskrise kam. Und ja, so, also und auf der Flasche stand extra, war ein Aufkleber drauf, Zusatzaufkleber, so eine Schleife. 6 D-Mark oder nee, D-Mark, 6 Mark
oder ja, irgendwie sowas.
6 Mark hieß es, ja, war damals die Schaumweinsteuer. Und habe dann gelesen, 1918 wurde sie mit 1 Mark eingeführt und wurde kontinuierlich erhöht, bis sie dann 26 komplett fallen gelassen worden ist. So, und wenn ich jetzt das mal 6 Mark für die halbe Flasche wären 12 Mark für 0,75. Also ist es irgendwo dieser Zeitraum um 1920 bis 25 rum oder so.
Was bedeutet, dass wir einen Champagner im Glas hatten, der 100 Jahre alt ist.
Ja.
Ja. Und wir haben den dann eingeschenkt in die Gläser. Wir haben extra ganz kleine genommen. Mhm. Von der Farbe eher so ein Whisky-Rumton, also was ganz Bräunliches.
Ja, oder so Sherry in der Richtung.
Hatte natürlich kaum Kohlensäure noch, aber eine Säure, die unvergleichbar war. Also sowas wird man wahrscheinlich heute auch nicht mehr haben durch die Klimaerwärmung. Mhm. Extrem frisch vom Geschmack immer noch. Mhm. Trotzdem mit diesen Alterstönen. Also sowas haben wir, glaube ich, alle noch nicht
auch
getrunken.
Auch unheimlich konzentriert.
Ja. Ja. Boris Maskow hat ja auch gesagt, das war eine Amerika-Abfüllung eigentlich ursprünglich. Ne?
Genau.
Ja,
die
irgendwie wahrscheinlich dann auch entsprechend höher dosiert war.
Ja. Und das hat vielleicht auch so frisch gehalten. Mhm. Und ich weiß nicht, es stand auch drauf Sekt, also trocken. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie damals trocken definiert war. Mhm. War damals trocken, also Sekt im Brütbereich oder so wie es heute ist, trocken. Viele denken ja, ein trockener Sekt ist trocken. Nee, ist er nicht.
Eben.
Trocken heißt zwischen 17 und 35 Gramm Restzucker.
Ja.
Das ist dann das, was dry heißt eigentlich, ne? Was ja auch im Prinzip ja auch trocken heißt, aber eben.
Was man aber wiederum nicht mehr gespürt hat, als wir ihn im Glas hatten.
Mhm. Ja. Das war ein großes Erlebnis.
Ja, das glaube ich.
Dank an meinen Kunden, der da so, der hat eine Kellerauflösung irgendwie übernommen. Zu, ja, ich glaube, relativ günstigen Preisen. Da waren natürlich auch viel Flaschen dabei, die schon ausgelaufen waren oder nur eine halb voll. Aber gerade bei Schaumwein oder bei Champagnern hat man oftmals positive Überraschungen dabei, weil durch den Druck und durch die Kohlensäure halten die deutlich länger wie bei Stillweinen. Mhm. Wobei er hat mir auch vorgeschwärmt, da waren auch Trockenbeerenauslesen von Böcklin Wolf dabei, die sensationell waren, von 1934. Und das war ja auch ein bisschen so die Kriegsjahre, wo wenig Wein überhaupt geerntet worden ist, weil kein Personal da war in der Zeit. Ja. Also das zu dem Thema Reifemöglichkeit. Und ich sage immer meinen Kunden, wenn sie fragen, wie lange kann ich den lagern, und ich weiß nicht, wie die Kellermöglichkeiten oder Lagermöglichkeiten sind, sage ich immer 2-3 Jahre problemlos. Aber wenn es, wie Marie-Louise schon sagte, dunkel und möglichst kühl, können die noch viele Jahre gut weiterreifen. Ja. Dunkel ist ein ganz wichtiges Thema, weil, und ich verfluche es manchmal, dass viele Burgunder auch in weißen Flaschen abgefüllt werden, also nicht nur Sekt, sondern auch Stillweine, weil der Lichteinfluss ganz, ganz enorm ist. Und die verändern ihren Geschmack relativ schnell. Und es gibt in Frankreich diesen Goût de Lumière, diesen Lichtgeschmack. Mhm. In Deutschland kennt das fast keiner. Deshalb nochmal ganz wichtig, immer möglichst dunkel im Karton oder irgendwie verpackt lagern. Mhm. Und das betrifft nicht nur das Tageslicht, UV-Licht, sondern auch Neonlicht oder überhaupt Licht. Das kann manchmal ganz, ganz, das kann auch mal schon im Glas relativ schnell gehen bei Verkostungen.
Ja, das haben wir auch schon gehabt.
Ja, du warst ja auch im Meininger Verlag und war auch immer schon dabei. Und dann kriegt man was eingeschenkt. Der erste Schluck ist gut und je länger man probiert, auf einmal denkt man,
verändert sich
total negativ. Ja. Mhm. Oder ist von vornherein schon, wenn er in der weißen Flasche war, irgendwie belastet.
Ja, genau. Ja, also das verstehe ich auch nicht. Also das ist mir auch in der Champagner schon untergekommen, wie du ja auch sagst, Burgund oder Champagner, dass das irgendwie, dass die das, also dass die da nicht mehr Wert drauf legen, tatsächlich.
Ja, aber das ist mir häufiger passiert schon. Röderer Kristall in der weißen Flasche, extra eingewickelt mit einem durchsichtigen Papier, was UV-Strahlung abhalten soll.
Genau, so eine gelbe Folie.
Ja, funktioniert auch ganz gut, nur nutzt die Folie nichts, wenn der Konsument die Flasche auspackt und irgendwo dann vielleicht ein paar Tage hinstellt, dann kann die Veränderung relativ schnell vonstatten gehen.
Ja. Das ist jetzt 2011 Chardonnay, ne?
2011 Chardonnay. Grundwein, wie gesagt, teilweise im Barrique, nicht 100% Holz. Wir versuchen immer so eine Balance zu erreichen, wo Holz nicht dominierend wirkt, aber unterstützend wirkt.
Und so dieses Cremige hervorruft in einem Sekt. Das Harmonische.
Ja. Und die Barriques sind auch, ich glaube, wir haben teilweise noch Barriques aus den 90ern und Anfang 2000.
Mhm. Ja. Die haben natürlich gar keinen Trostton mehr an sich.
Nee.
Da geht mir es hauptsächlich um den Kontakt der Hefefläche und die ist halt in einem Barrique viel intensiver wie in einem Edelstahltank. Kontakt der Hefefläche zum Inhalt und auch die Mikrooxidation.
Das ist dieser ständige Austausch.
Ja, genau.
Ja.
Und wir machen ja auch die Versuche, dass wir den gleichen Wein im Edelstahl ausbauen und im Barrique und im Tonneau und entwickeln sich überall unterschiedliche Richtungen. Mhm. Und zum Schluss ist es wiederum die Kunst, dann das Richtige zusammenzuführen.
Ja, das ist aber bei diesem jetzt ausschließlich Barrique, oder?
Nein.
Also ist das auch zusammengeführt wieder?
Sind 30% Holz und der Rest ist Edelstahl.
Okay.
Ja.
Und wo wir auch immer stärker darauf achten, ist auch der lagenreine Ausbau. Wir küvettieren oft, ich sage jetzt mal, die eine Lage mit der anderen. Vielleicht ist die eine in der Pfalz, die andere in Rheinhessen. Mhm. Und achten immer mehr darauf, welche Lagen eigentlich auch super geeignet sind für die Sektproduktion. Die vielleicht auch anders ist als jetzt bei einem Wein. Also eine große Lage für Wein ist nicht zwangsläufig eine große Lage für Sekt. Aber hier dauert es einfach viele, viele Jahre, um das eben rauszufinden und konstante Qualität eben herauszufinden. Und ich glaube, ja, durch die VDP-Aufnahme noch zusätzlich sind es einfach so immer mehr kleine Rädchen, an denen man drehen kann und auf denen man achtet, weil dem VDP generell der hegt ja den Gedanken, auf Parzellen zu achten, wirklich auf große Lagen oder eben nicht. Und so versuchen wir das auch peu à peu auf den Sekt zu übertragen. Man kennt es teilweise aus der Champagne. Dort werden ja die großen Lagen oftmals Clo genannt, weil sie, also CLOS, umgeben sind von Steinmauern und ganz besondere geschützte Lagen sind. Und entsprechend kann man das auch hier testen und ausprobieren und sieht Unterschiede.
Ja. Aber Lagen rein gefüllt sind die noch nicht, oder? Macht ihr das mittlerweile?
Ja.
Wir haben klassisches Beispiel bei uns Triumvirat, das aus den drei Rebsorten der Champagne besteht, Pinot Noir, Chardonnay und Meunier, ist nur aus dem Dalsheimer Bürgel hier, weil wir haben bisher die Lage nie draufgeschrieben. Was jetzt demnächst kommt, ist Jahrgang 2011, ein Pinot Noir, Blanc de Noir. Normalerweise würde man da auch jetzt nicht die Lage draufschreiben wollen oder müssen, aber unter dem VDP-Gedanken, das ist reine Hohensülzer Kirschenstück. Der wird dann wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit als Lagensekt dann auch auf den Markt kommen.
Wobei, ich habe das Gefühl, dass es so insgesamt ist es auch so ein bisschen en vogue. Ne? Also ich glaube, wenn Nico Brandner macht das ja auch bei Griesel, Sekthaus Krack macht es jetzt auch.
Ja, bei Reiniger Lagen. Von Baden.
Bart aus dem Rheingau.
Auch. Ja. Kommt Mark also Bart, auch so.
Ja, ja. Marc Barth war ja so ein bisschen der Verfechter der großen Lagensekte bei uns im Arbeitskreissekt vom VDP. Und auch Armin Diehl war da mit involviert von Anfang an, Hans-Jörg Krepholz. Und ich wurde da auch ein bisschen dazu gerufen, zu Zeiten, wo wir noch gar nicht im VDP waren, sondern ich als Präsident vom Verband der traditionellen Sektmacher wurde da gefragt und habe gesagt, man muss sich im VDP vielleicht auch da mal ein bisschen frei machen von diesem Lagengedanken von Sekt und von den Gedanken, die Weinproduktion auf Sektproduktion, die Weinlagen auf Sektlagen zu übertragen. Das ist vielleicht sogar der falsche Weg. Es gibt große Sektlagen in der Champagne, ob das Claude Menil, Claude Ambonnet von Krug ist. Ja. Es gibt sicherlich auch große Sektlagen in Deutschland, aber die großen Lagen und ersten Lagen bei Wein müssen nicht immer, wie Marie-Louise schon sagte, die gleichen Sektlagen auch für die gleichen großen Lagen oder ersten Lagen für Sekt sein. Ja? Ja. Da muss man sich vielleicht mal ein bisschen frei.
Dann wird es schwierig, ne? wenn man dann irgendeine Lage draufschreibt, die eigentlich keinen Namen hat.
Und dann heißt es, ist die große Lage für Sekt, aber die ist total unbekannt. Ja. Mathieu Kaufmann hat es auch im Arbeitskreis Sekt mal formuliert, etwas überspitzt ausgedrückt und hat gesagt, vielleicht ist die Nordlage die bessere Lage für die Sektproduktion wie die reine Südlage oder Südwestlage.
Ja, eben.
Ja. Aber da muss man sich vielleicht mal frei machen und so ist im Moment gerade letzte Woche am Donnerstag war es, glaube ich, das neue Sektstatut verabschiedet worden. Und wesentliche Inhalte sind natürlich Handlese, Ganztraubenpressung, maximale Pressausbeute von 65% sind für mich auch die grundlegenden Dinge, plus nochmal Mindestlagerzeiten für die einzelnen Qualitätsstufen. Und man hat den VDP-Betrieben die Möglichkeit gegeben, eine Lage draufzuschreiben, aber ohne den Zusatz große Lage oder erste Lage. Ja. Und hat das Ganze festgemacht in ich sage jetzt mal normales Sekt in Anführungsstriche, dann in VDP-Sekt als Klassifizierung und VDP-Sekt-Prestige als weitere höhere Klassifizierung. Und hat da die unterschiedlichen Voraussetzungen damit verknüpft, wie gerade Hefelagerzeiten zum Beispiel oder Angabe vom Jahrgang, ja, was ja bei Sekt auch nicht immer üblich ist. Viele große deutsche und französische Schaumweine laufen ohne Jahrgang, ohne Lagebezeichnung. Aber so hat man dieses Sektstatut dann ein bisschen in einen Rahmen gefasst, wobei das auch nicht fix und stationär, sondern da muss eben die Praxis dann zeigen, in welche Richtung das es dann weitergeht. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Generell in Deutschland für den Schaumweinmarkt, insbesondere auch im VDP, weil Sekt wird immer mehr und immer deutlicher wahrgenommen, dass es eben gute deutsche Sekte gibt.
Auch im Ausland mittlerweile.
Ja, auch im Ausland, ja.
Und das war ja immer das Thema.
Guter Markt, aber das Deutsche Weininstitut auch dran, ne? Dass das irgendwie gepusht wird.
Genau.
Aber auch jemand wie Anne Kribiel zum Beispiel, die irgendwie ist ein großer Fürsprecher.
Aber in England, wie beurteilt ihr deutsche Schaumweine, deutsche Sekte? Da ist noch groß Aufklärungsbedarf notwendig. Aber es kommt.
Das dürfte ja dann auch ein recht schwieriger Markt werden, durch den Brexit wahrscheinlich. Dann haben die natürlich mittlerweile eben ihre eigene, sehr gute Schaumweinproduktion.
Mhm. Ja, und vor der Haustür.
Vor der Haustür.
Genau. Also ich glaube, da bedarf es einfach unterschiedlicher Initiativen. Das ist einmal das, was der VDP macht, dann einzelne Personen, du hast sie gerade genannt, wie Anne Grebiel, die daran arbeitet, aber auch, der Papa hat vorher schon erwähnt, der Verband traditioneller Sektmacher.
Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Genau, da gab es ja jetzt auch einen Relaunch, der hieß ja vorher Verband der traditionellen Flaschenvergärer.
Genau.
Ja.
Ja. Flaschengärer.
Flaschengärer, genau.
Ja, das war immer das Thema.
Ja, genau. Ich sage es jedes Mal falsch, weil ich denke...
Das war auch ein Zungenbrecher.
Ja. Und international auch schwierig rüberzubringen,
ja.
Ne?
Ja.
Vom Begriff her. Mhm. Aber Winemaker, Sektmaker, wenn ich das mal so simpel übersetzen darf, Verband traditioneller Sektmacher, sagt schon mehr aus und ist unkomplizierter.
Ja. Findest du dich als Frau da auch wieder bei den Sektmachern?
Ja, wenn man ins Detail geht, müsste man wahrscheinlich jetzt streiten, aber ich glaube, da ist es einfach wichtig, möglichst simpel eine Message rüberzubringen.
Ja, ja.
Und der Verband legt eben jetzt auch verschiedene Kriterien fest, die die Mitglieder erfüllen müssen. Und eins der Basiskriterien ist jetzt, dass wirklich tatsächlich jeder, der Mitglied ist, nur traditionelle Flaschengärung macht und nichts anderes. Und natürlich ist es nur die Basis, aber auch daran muss man erstmal arbeiten.
Nichts anderes?
Keine Tankgärung oder kein Transvasierverfahren.
Okay.
Ja. Mhm. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, 30 Mitglieder.
Gute,
ja?
30, ja.
Mhm. Was am Ende auch nicht viel ist. Also das muss man sich mal überlegen. Und diese 30 Mitglieder mit den ganzen anderen Winzern, die vielleicht auch nebenbei traditionelle Flaschengärung machen, das ist das, was der Papa vorher sagte, was diese 1,5% im Markt ausmachen. Also das ist einfach nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil im deutschen Schaumweinmarkt.
Aber ehrlich gesagt, so sehr viel anders war das ja in der Champagne vor 20 Jahren auch nicht.
Auch nicht. Ja.
Also ich glaube, ich war auf der zweiten Terrevin. Da sind wir uns, glaube ich, auch über den Weg gelaufen damals. Wie viel waren das? Das waren 8 Leute, 10 Winzer. Und mittlerweile ist es jetzt, abgesehen von Corona, also letztes Jahr war es ja schon eine ganze Woche mit wie vielen Gruppen, ne, die sich da präsentieren. Da hat sich ja auch enorm viel getan.
Innerhalb von relativ einer kurzen Zeitspanne.
Ja, eben.
Vielleicht noch was Interessantes zum Thema Winzer-Champagner und Champagner. Norwegen und Schweden zum Beispiel, die werden auch aktuell sehr starke Schaumweinmärkte, weil die gerade passend zum Fisch sehr, sehr gerne Schaumwein konsumieren. Und unser Importeur in Norwegen sagte letztens zu mir, das Interessante in Norwegen ist, dass deutscher Sekt in traditioneller Flaschengärung mittlerweile mit Champagner verglichen wird und nicht mit Prosecco oder Cava oder ähnliches. Das heißt, je nach Markt hat man eine ganz andere Wahrnehmung von deutschem Sekt. Mhm. Je nachdem, wie sich da eben die großen Marken etabliert haben oder nicht, das noch anknüpfen dazu.
Ja.
Also da ist man zumindest auf dem richtigen Weg.
Ja, das denke ich auch. Also es ist ja auch viel, ich meine, du machst ja auch enorm viel Verbandsarbeit. Mhm. Kannst du jetzt noch verstärken, wenn die beiden sich mehr um das
beide schon
gut
sehr
kümmern.
Stark involviert.
Ja?
Und das Schöne ist in unserem Verband, den Verband gibt es ja schon relativ lange.
Mhm.
Aber dadurch, dass es oftmals gerade im Vorstand Leute waren, die nebenbei diese Verbandsarbeit geleistet haben, war wenig Aktivität da.
Ich habe ihn ehrlich gesagt auch kaum wahrgenommen.
Das, wo wir wahrgenommen worden sind, war hauptsächlich durch die ProWein, wo wir einen gemeinsamen Stand vor Jahren mal etabliert haben. Und mein Ziel war, als ich zum ich sollte ja vorher schon mal zum Präsident gewählt werden, habe das aber immer abgestritten und von mir gewiesen. Und seit November
Vorletzten Jahr,
die Zeit geht immer so schnell rum. Seit November vorletzten Jahres, wo ich zum Präsident gewählt worden bin, habe ich auch einen komplett neuen Vorstand, teils mit alten Vorstandsmitgliedern, wie mit Ingo Simmen, aber teils eben auch mit neuen Vorstandsmitgliedern kreiert. Und wir sind da sehr, sehr aktiv. Ja.
Mhm.
Und das macht auch richtig Spaß, weil die Leute, die da dabei sind, die knien sich richtig rein und wollen gemeinsam, wir arbeiten am gemeinsamen Ziel.
Ja.
Und oft wurde ich ja auch gefragt, sind Leute wie Reichsrat von Buhn mit Mathieu Kaufmann, Nico Brandner, sind das Konkurrenten für dich? Ja? Da muss ich immer wieder sagen, mit unseren 100.000 Flaschen, die wir im Jahr machen, Das verschwindet auf dem
Markt. Das wäre ja auch sehr klein gedacht. Ne? Also, ja. Das kann ja nur zusammen wirklich größer werden. Ja,
nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir auch wahrgenommen. Und das war auch mit ein Grund, dass wir vor anderthalb Jahren, Mitglied wurden im Verband der Sektkellereien, im großen Sektverband. Ja? Mhm. Weil wir sind ja keine Gegner von den großen Sektkellereien, sondern wir wollen ja gemeinsam Sekt voranbringen. Und die Großen haben da noch mehr Interesse dran, deutsche Schaumweine, deutsche Sekte voranzubringen, wie wir Kleinen. Ja? Weil es kann nicht sein, dass durch den LEH Schaumweine verschleudert und verhögert werden für Billigspreise, wenn man überlegt.
Es sind aber, Entschuldigung, in dem Verband sind auch die diese Weine an den LEH verkaufen?
Oder nicht im Verband traditioneller Sektmacher?
Wir sind vom Verband der traditionellen Sektmacher en bloc Mitglied geworden im großen deutschen Sektverband. Einzelmitglied. Ja. Haben auch nur ein Stimmrecht. Mhm. Ja. Aber die Mitgliedschaft ist auch nicht billig.
Ja.
Und jeder Einzelne da eben als Mitglied dabei zu sein.
Ja. Aber die Großen, das sind dann schon die, also die auch eben da mit drin sind, das sind dann schon die, ich sag mal jetzt, keine Ahnung, die in den LDH und in den Discount oder so verkaufen.
Okay. Ja gut, also wollen wir die drei Großen
nennen? Ja, können wir ja nennen.
Das ist die Rotkäppchen-Gruppe, das ist die Henkel-Gruppe und das ist die Reh-Gruppe mit Schloss Bachenheim, mit Faber, Krönung und so weiter. Ja. Mhm. Also diese drei großen Unternehmungen beherrschen ja den deutschen Sektmarkt in jeder Beziehung.
Ja.
Stehen aber natürlich auch im Konkurrenzkampf mit ihresgleichen und mit anderen.
Mhm. Ja. Wobei sie teilweise ja dann auch wiederum große Gruppen anderswo aufkaufen, ne? Also im Kawa-Bereich oder so. Ne?
Zum Beispiel.
Ja. Ja. Aber ich glaube, da haben wir einfach in den letzten Jahren auch rausgefunden, wir wollen uns ja nicht gegenseitig Schaden zufügen, sondern einfach nur unterschiedliche Ziele kommunizieren, dass man Unterschiede auch als Konsument versteht.
Ja, das finde ich halt auch wichtig, ne? Weil ich meine, deutscher Sekt, ich sag, in diesem LDH-Bereich, da ist ja nicht mal der Grundwein deutsch. Ne? Der kommt dann im Zweifelsfall aus Italien oder Spanien.
In der Regel nur nicht mal ein Liter.
Ja.
Mhm. Ja.
Gut, aber es geht auch nicht, wenn du für 2,49 eine Flasche Sekt verkaufst, 0,75.
Ja.
Und da ist nicht nur die Mehrwertsteuer drin, sondern auch 1,02 € Schaumweinsteuer.
Genau.
Und auf der Schaumweinsteuer ist ja auch nochmal die Mehrwertsteuer draufgeschlagen.
Ja.
Dann kann man ganz schnell runterrechnen, was an Produktionskosten inklusive Inhalt noch übrig bleibt.
Ja, und da geht die Flasche noch ab, die Flaschenausstattung. Der Handel will was dran verdienen, und wobei man sich fragt, wie viel das ist, noch sind.
Also das geht mit deutschen
Centbeträge.
Das geht mit deutschen Grundweinen. Nee. Das funktioniert das nicht. Ja.
Es gibt auch eine ganz interessante Statistik, die gerade veröffentlicht wurde, dass die drei größten Sektmarken Deutschlands 80% des Marktes ausmachen. Mhm. Und ich glaube, die 19 größten Marken 92. Also das ist eine extreme Konsolidierung und
Konzentration.
Ja. Und wir wurden auch gefragt, ob wir dazu ein Statement abgeben können. Und unsere Aussage war eigentlich, dass wir vielleicht auch einfach einen anderen Genussmoment bedienen. Ja? Nicht dieses, wir als Sektmacher, nicht dieses nur mit Sekt anstoßen und ganz unkompliziert einen Sekt zu trinken, sondern wirklich, wie vorher schon gesagt, begleiten zu einem Menü, als Essensbegleiter, als...
das ist ja vielleicht auch die falsche Vorstellung, dass Sekt als Aperitif ein Glas genossen wird und dann geht man zu anderen Getränken über, zu Wein oder so.
Ja.
Und wir predigen, muss ich wirklich sagen, auch, dass Sekt und allgemein Schaumwein unheimlich gut zum Essen passt.
Ja.
Und viel einfacher auch zu wählen ist, wenn es gute Schaumweine sind, wie Weine passen zum Menü. Und wir zelebrieren das Tag für Tag und genießen das auch. Und das macht so viel Spaß. Und die Schaumweinbegleitung zum Essen, wie gesagt, Schaumweine unterstützen diese geschmacklichen Eindrücke beim Essen nochmal vielfältig. Und es ist viel einfacher, bei entsprechender Karte einen guten Schaumwein zum Essen zu wählen, wie einen Stillwein.
Mhm. Ich sage immer, wenn man hochwertig essen geht, in vielleicht einem Sterne-Restaurant, bekommt man ja oftmals Sorbet als Auffrischer, auf Gaumen, als Gaumenauffäller zwischen den Menüs. So fungiert ein Sekt am Ende auch, weil er ist leicht, elegant, hat die Kohlensäure zum Gaumen, wie sagt man,
frisch machen.
Ja.
Und
und ihr habt ja sogar auch ein Du, also einen süßen Schaumwein mit dabei, was ich übrigens auch total schön finde. Also ich habe noch einige ganz wenige alte Flaschen von Fleury, also Champagner Fleury. Die haben auch ein Du gemacht über einige Jahre hinweg, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, was ich total schade finde, weil es auch nochmal eine ganz eigene Variante ist und ja auch nochmal ganz gezielt eingesetzt werden kann. Ne?
Und sehr gut zum Käse passt oder eben zu Desserts.
Ja.
Das ist bei uns der Fleur Du, der ist ein halbvergorener Sekt, wenn man es so nennen kann. Sprich, nicht der komplette Zuckergehalt wurde vergoren zu Alkohol und am Ende Kohlensäure, sondern ich sage jetzt mal nur die Hälfte, sprich am Ende hat der 7 Volumenprozent Alkohol und eine natürliche Süße.
Ja.
Und es ist auch was Spannendes. Natürlich ganz anders als jetzt ein klassischer Sekt, aber auch da seine Daseinsberechtigung.
Habt ihr da auch andere Rebsorten für? Also ein bisschen Aromarebsorten auch?
Ja. Er braucht auch eine entsprechende Säure, sonst wirkt die Süße nur pappig süß.
Genau, das ist dann genau die Herausforderung dann, eigentlich, dann immer diese Balance.
Mehr wie Asti oder so, ja. Und wenn eine schöne Säure da ist und die steht in Balance zur Fruchtsüße, dann ist es was ganz Spannendes. Und der hat sogar nur 6 Volumenprozent Alkohol. Ja. Das heißt, man müsste da 2 Flaschen trinken, um auf der Alkoholgehalt zu kommen. Aber wie gesagt, wir haben das mal gemacht, entweder als Aperitifsekt, wenn ein Empfang ist und die ersten kommen relativ früh und die letzten ein bisschen später. Mhm. Der erste hat schon 4 Gläser getrunken, der verträgt den Fleur Du super gut. Aber eigentlich war die Intention ganz früher, unseren Fleur Du als Dessert-Sekt zu machen. Mhm. Weil wir haben ja keine edel süße Sekte, wie Bärenauslese oder Trockenbärenauslese oder so zum Dessert. Und einen Sekt nur süß machen wollten wir nicht. Also sind wir auf die Idee gekommen, die Gärung zu unterbrechen, abzustoppen und so die natürliche Restsüße zu behalten. Und dann haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, dass so ein Fleur Du gar nicht nur als Dessert-Sekt gut schmeckt, sondern auch zum Käse, gerade so Blauschimmelkäse oder zu sehr salzigen Käsen super gut dazu passt. Oder eben auch als Aperitif, wenn man in der Gesellschaft ist und es dauert ein bisschen länger, bis der Letzte da ist, der auch unheimlich gut mundet. Und gerade Aperitif ist ja auch immer das Thema, wenn, ich erlebe es bei meiner Frau immer wieder, wenn man irgendwo hingeht und die Zähne sind frisch geputzt, bevor man weggeht und dann kommt der erste Schluck Sekt, ups. Das ist bei einem sehr trockenen Sekt manchmal katastrophal, aber jedes Getränk ist ja katastrophal. Da ist vielleicht sowas Süßes doch ein bisschen schneller neutralisierend.
Ja. Und um das noch abzurunden, habt ihr noch alkoholfreie Varianten auch im Programm?
Dazu kann ich vielleicht was sagen, weil wir saßen natürlich auch immer schön abends am Tisch. Der ganze Tag hat sich eigentlich um Sekt gedreht, auch in den Gesprächsthemen. Und natürlich wurde abends auch von meinen Eltern immer viel Sekt konsumiert. Und weil meine Mutter immer schon arg darauf geachtet hat, dass wir nicht zu viel Süßes trinken, gab es eben Mineralwasser. Und am Ende haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch unseren Kindersekt haben. Und so hat Papa sich Gedanken gemacht und dachte, es ist schade, es gibt gar keine edle und tolle Alternative zu einem Schaumwein, was kein Alkohol hat, was eventuell ein Kind oder eine schwangere Frau zum Beispiel oder ein Fahrer konsumieren kann. Und was man in der Saftindustrie ganz oft sieht, ist, dass Säfte erhitzt werden, so ein bisschen wie das Pasteurisieren bei der Milch. Dadurch gehen Vitamine verloren, Aroma, sie schmecken marmeladig und abgekocht. Mm. Und so haben wir dann, oder der Papa angefangen zu sagen, wie ist es denn eigentlich, wenn ich einen Saft, der gerade frisch gepresst wurde und aus der Presse kommt, runterkühle, mit Kohlensäure konsumiere, in Anführungszeichen, also was ganz Natürliches, und dann, indem ich ganz, ganz arg sauber arbeite, ihn auf die Flasche bringe. Und somit sind unsere Fruchtsekkos entstanden, die mittlerweile großes Ansehen bekommen haben, nicht nur bei unserer Kundschaft, aber auch bei anderen Produzenten, die gesagt haben, wir machen jetzt auch Fruchtsekkos. Aber ich glaube, wir sind immer noch die Einzigen, die es nicht erhitzen und kaltsteril auf die Flasche bringen. Und dadurch ist es ein tolles, edles, prickelndes Getränk mit einer ganz tollen Aromatik, ein natürlicher Saft, wo gar nichts hinzugesetzt wurde und ja, immer noch ganz toll ankommt. Selbst bei uns, obwohl wir jetzt keine Kinder mehr sind, sie immer noch sehr gerne trinken.
Ja, ja, man will ja auch nicht immer ständig Alkohol trinken, muss man auch sagen. Das ist einfach.
Und wir kriegen oft die Frage gestellt, ist da wirklich kein Alkohol drin? Mhm. Und da müssen wir immer wieder deutlich sagen, es ist kein entalkoholisiertes Produkt, sondern es hat nie eine alkoholische Gärung stattgefunden. Mhm. Und deshalb ist da auch kein Alkohol drin. Und alles, was entalkoholisiert worden ist, ob das bei Bier gibt es mittlerweile 0,0 Volumenprozent. Ja. Aber bei vielen alkoholischen Getränken, Schaumweinen oder Weinen, wo man im Nachhinein nach der alkoholischen Gärung der Alkohol wegnimmt, verbleibt immer noch ein Restalkohol.
Genau.
Und das ist auch für eine Klientel wie trockene Alkoholiker zum Beispiel.
Genau. Das ist es halt nicht machbar.
Nee, geht's nicht. Und wir haben einen Kunden, einen Winzerkunden, der alle paar Wochen kommt und bei uns mehrere Kartons, Traubensecco, so nennen wir das Produkt, zukauft, weil er sagt, ach, Herr Raumland, es ist einfach langweilig, wenn ich nur mit Kaffee, Tee, Mineralwasser und aufgrund seines Alters Coca-Cola und Co. trinkt er nicht. Es ist relativ langweilig, was die Getränkeindustrie mir bietet und ihr Traubensecco in Weiß, in Rot oder unseren Apfelsecco ist einfach nochmal eine Bereicherung und eine geschmackliche Veränderung.
Mhm. Ja.
Und da sind wir ganz glücklich, wenn er kommt.
Wie habt ihr das jetzt so, um zum Schluss zu kommen, das aufgeteilt, die Arbeitsbereiche, ihr drei sozusagen? Ihr habt ja noch einen Kellermeister, habe ich vorhin gehört, aus Japan eingeflogen.
Genau. Also ich sage jetzt mal, es gibt ja keine eindeutige Aufteilung noch. Ich bin jetzt seit letztem Herbst dabei und wir haben von Anfang an gesagt, es wird kein Schwarz-Weiß geben, also meine Eltern hören auf und wir kommen, sondern es wird einen langjährigen Übergang geben, weil Sekt machen basiert auf sehr, sehr viel Erfahrung und man muss ganz ehrlich sagen, es dauert einfach, bis man diese Erfahrung hat, weil man nur einmal im Jahr üben kann, in Anführungszeichen.
Ja.
Und,
kann auch nicht jeder Nico Brandner sein, ne?
Ja. Entsprechend, also meine Schwester und ich haben ja beide BWL und beide Weinbau gemacht, haben wie gesagt, am Anfang werden wir uns schon in beide Bereiche reinfuchsen und dann nach einigen Jahren einfach dann aufteilen, um gewisse Dinge besser erreichen zu können, effizienter zu sein. Aber ich glaube, gerade in so kleinen Betrieben wie unseren muss man ein bisschen auch alles können.
Mhm. Ja. Wichtig ist, und das machen sie jetzt schon seit ein paar Jahren, dass sie immer bei der Grundweinverkostung dabei sind, dass sie bei der Dosageabstimmung der Sekte dabei sind. Und es wird ja noch viele Jahre dauern, bis mal rein eigene Sekte der Kinder auf dem Markt sind.
Ja. Ja,
also alles, was bei uns im Moment im Keller liegt, das ist ja fast 1 Million Flaschen, die
Wahnsinn.
Da ruhen und schlummern, die es natürlich auch viele Jahre und Jahrzehnte gebraucht hat, bis man so zu den Mengen überhaupt kommen konnte und entsprechend hohe Kapitalbindung natürlich ist.
Mhm.
Und eigentlich, wenn man die Preise anguckt, eigentlich immer, muss ich deutlich sagen, deutlich mehr kosten müssten, wie das, was sie tatsächlich kosten. Aber wir sind halt hier in Deutschland in Champagner.
Wobei ihr schon auch mit diesen Vintage-Serien und so weiter zumindest mal ein bisschen dran gedreht habt auch. Ne?
Ja. Aber die Vintage-Serie liegt ja bei uns mindestens 10 Jahre auf der Hefe.
Ja.
Man darf gar nicht kalkulieren, wenn man die Kapitalbindung da hochrechnet.
Hm. Kann man das denn so ein bisschen sagen, was so eine Flasche pro Jahr kostet, wenn die im Keller liegt?
Schwer.
Ja. Aber ich sag jetzt mal, weil du gefragt hattest oder weil du gerade gesagt hast, wir waren schon immer stark involviert. Ich glaube, wir haben zwei sehr wertvolle Dinge von dir, ich sage jetzt mal, genetisch geerbt. Das ist einmal der Geschmack und das Verkosten und auch die Geduld. Beim Sektmachen braucht man Zeit und Geduld. Und ich glaube, wenn man da nervös wird oder den Druck verspürt, jetzt was machen zu müssen oder einen Sekt auf den Markt zu bringen, der einfach noch nicht fertig dafür ist, reif dafür ist, dann macht man sowas, was wir aufgebaut haben, auch schnell kaputt.
Ja.
Und
das ist vielleicht
entsprechend bin ich froh, dass wir früh involviert waren.
Ja. Das ist vielleicht die Schwierigkeit für die Kollegen, die jetzt am Anfang stehen des Aufbaus, die Mengen produzieren zu können, nicht nur für den Verkauf, sondern auch was rücklegen zu können. Ja. Also unser ältester Sekt, der im Moment im Verkauf ist, ist 2008. Dann haben wir noch eine ganze Menge an 2010. Wir haben auch 2010 noch vieles auf der Hefe liegen. Sowas ist schlecht von heute auf morgen nachzuholen.
Absolut.
Ja. Und das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit und vielleicht auch als kleiner Kritikpunkt bei manchen Kollegen, die im Moment schon beim 2017er, 2018er Jahrgang sind. Das mag gut gemacht sein, aber es hat für mich noch nicht die Vollendung, wo man hinkommen könnte, wenn man solchen Jahrgängen ein bisschen mehr Zeit lassen würde.
Ja. Ja.
Aber okay, jeder muss auch wirtschaften. Das war wahrscheinlich bei Mathieu Kaufmann auch das finanzielle Problem, dass die Geschäftsleitung da zu schnell irgendwo...
Genau, also Klammer auf, Mathieu Kaufmann war ja der Kellermeister bei Von Buhl.
Ja.
Ja, aus der Champagne gekommen, das war ja damals so ein großes Highlight. Hm. Ja, hat ja auch nochmal der deutschen Sektszene, glaube ich, sehr gut getan. Ja, ne?
Das
ist so ein anerkannter Spitzenmann aus der Champagne dann rübergekommen ist. Und der hat aber eben aufgegeben, sozusagen, eben bei Von Buhl und ist gegangen, weil es da dann doch Differenzen gab über die Ausrichtung. Ne?
Ja, also ich verstehe vollkommen die Situation von Mathieu, dass er sagt, die Sekte, die bei uns im Keller liegen, kannst du nicht morgen auf den Markt bringen. Die sind nicht für morgen gemacht, sondern für übermorgen.
Ja.
Und es braucht halt 3, 4, 5 oder mehr Jahre, bis die wirklich gut sind.
Ja.
Und wenn dann die Geschäftsleitung das nicht akzeptiert, nicht einsieht oder nicht nachvollziehen kann, kommt es halt irgendwo zum Bruch.
Ja.
Und das ist vielleicht auch unser familiengeführtes Unternehmen von großem Vorteil. Wir sind von niemand abhängig, wir entscheiden selbst, wie lange wir die Schaumweine auf der Hefe liegen lassen, was wir für Sekt und wie wir es machen. Da sind wir einfach vollkommen frei. Natürlich gibt es im Familienrat immer Diskussionen und
Aussprachen.
Ja, klar. Aber zum Schluss einigt man sich auf das Ziel und ist dann auch wirklich glücklich und zufrieden. Und ich bin selbst auch immer froh, damals als Carole Fäfre bei uns war, dass ich einen adäquaten Partner gefunden hatte, der mit mir wirklich Schaumweine und Grundweine auch optimal verkosten konnte.
Mhm.
Das kann eben nicht jeder.
Mhm.
Ich bin auch froh über unseren Kellermeister, der wirklich ein super guter Mann ist und der meine Gedanken und Vorgaben auch entsprechend umsetzt und auch auf einer Höhe mit mir verkostet.
Mhm.
Und auch den Kindern, ich habe das jetzt ein paar Mal miterlebt, wo ich mit Katharina oder Marie-Louise bei Verkostungen war, auch letztens im Arbeitskreis Sekt vom VDP, wo ich mit großem, nicht Erstaunen, aber Bewunderung festgestellt habe, wie gut die Kinder mitprobieren können und sich da auch super gut ausdrücken können und auch Sekte, Champagner, Cavas auch analysieren und geschmacklich differenzieren und beschreiben können.
Wir haben ja einen guten Lehrmeister.
Ja, das denke ich mir. Hat es eigentlich sowas wie ein Szenario gegeben für dich und deine Frau, dass die beiden sich anders entscheiden könnten tatsächlich? Oder habt ihr immer darauf vertraut, dass sie doch irgendwann zurückkommen?
Also insgeheim haben wir schon gehofft, gedacht, dass sie zurückkommen.
Mhm.
Eigentlich war es klar.
Mhm.
Aber es ist erst dann klar, wenn die Entscheidung final gefallen ist.
Ja.
Mhm. Und deshalb haben wir uns in Sachen Investitionen die letzten Jahre ein bisschen zurückgehalten und gesagt, wir investieren da, was notwendig ist, dass der Betrieb entsprechend weiterläuft. Aber in Sachen Neubau und Kellerneubau und so weiter, da haben wir gesagt, wir warten ab. Das ist auch eine Entscheidung, die von den Kindern abhängig ist. Weil eine Maschine kannst du heute kaufen, morgen wieder verkaufen. Ein Kellerneubau, ein Produktionsstätte-Neubau, was im Moment in der Planung ist, das machst du für dich und das steht dann an der Stelle.
Musst halt für Generationen, ne?
Und eben, ja, das ist für die nächste Generation gedacht und nicht für unsere Generation.
Ja.
Und insoweit, ich sag immer, hätten wir Wäre die Entscheidung anders gefallen, hätte man überlegen müssen, wie der Betrieb dann weitergeht, weil mit 80 wollte ich dann nicht noch irgendwie die Betriebsführung da haben. So ist es klar, wir müssen doch noch ein bisschen länger arbeiten. Aber wir können vieles an die Kinder übergeben und stehen natürlich mit Rat und Tat weiterhin zur Seite. Und auch die Jahrgänge, die bei uns im Keller sind, die habe ich gemacht. Und da wollen die Kinder natürlich auch ein bisschen mehr wissen, wie rein analytisch, was da drin ist. Und deshalb ist so ein Übergang im Weinbereich auch immer schön, wenn das so
gemeinsam erfolgt, ja.
Und nochmal, du hast vielleicht vorhin schon angesprochen, ich sehe immer die Problematik im Weinbau, wenn die Kinder zu früh an den eigenen Betrieb gebunden werden. Dann wollen die irgendwann mal in einem gewissen Alter raus, die große, weite Welt sehen.
Und was auch einfach wichtig ist.
Genau, was Erfahrung bringt. Aber dann kommen sie oft nicht mehr zurück. Ja. Wir kennen viele Beispiele, wo jetzt auch Betriebe zum Verkauf angeboten worden sind. Gute, florierende Betriebe, wo es aber zwischen Alt und Jung, warum auch immer, einfach nicht funktioniert. Und dann steht er da mit 80 und weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Und dann suchst du einen neuen Käufer, Investor, wie auch immer. Ob du da glücklicher bist, wie wenn du das an den eigenen Sohn schon vor 10, 20 Jahren übergeben hättest.
Kann bezweifelt werden, ja.
Ja. Und so ist es schön, wenn man weiß, wir haben jetzt über 30 Jahre darauf hingearbeitet, haben dieses Image und diese Qualität erreicht, dass das auch weitergeführt wird.
Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Danke euch für das Gespräch.
Vielen Dank. Danke an dich.